Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist Donnerstagabend. Thomas, Markus, sag ich schon. Ich kenne gar keinen Markus. Also ich habe gar keinen Markus im näheren Umfeld. Wie komme ich jetzt auf Markus? Doch, Markus, klar. Wir haben ja den Video Snack Markus, mit dem ich nächste Woche aufnehme. Alles durcheinander. Aber du bist der Thomas und das freut mich sehr. Und das ist auch gut so. Guten Abend noch mit dir, Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
Du weißt ja, wie schlecht ich mit Namen bin, deswegen nimmst du es mir nicht übel. Grüße an dieser Stelle an Greta, mal wieder, wie immer. Und wir sprechen über den Profisport. Was passiert ist, was passieren wird oder was wir uns denken, was passieren wird. Uns geht's gut. Wetter ist wieder besser? Bei dir nicht, ne? Stimmt, ich habe eben, um Gottes Willen, wenn irgendwen die Sendung abbricht, also uns ist eben schon die Aufnahme abgebrochen, ich habe gesehen, Cut-Warnung für München.
Hier ist gerade ein ziemlich wütendes Gewitter irgendwie am Aufziehen, von daher kann das sein, dass das da nochmal knallt.
Ja, okay, also alle, wenn es jetzt irgendwo knallt, weder hast du eine Schützenausbildung gemacht, dass du nebenher noch ein bisschen rumballerst, noch werde ich hier verprügelt. Es besteht eine Gewitterwarnung für München und zwar wirklich so amtlich Unwetter vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel, 17.8. Also holt die Kinder von der Straße und hört lieber Podcast. Ansonsten geht es uns gut, hier ist das Wetter ein bisschen schöner, aber damit haben wir den Block Wetter dann auch abgeschlossen und sprechen über die vergangene Weltmeisterschaft, die Rad-WM in Glasgow und machen einen kleinen Ausblick darüber, was in den kommenden Wochen passiert ist. Ich habe gehört, da ist noch eine Grand Tour, die dieses Jahr ansteht und so ein bisschen Transfers, unschöne Dinge wie positive Dopingtests und so weiter und so fort. Da wir ein pickepackepacker volles Programm haben, würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Rad-WM in Glasgow. Eine grundsätzliche Frage würde ich dir gerne vorher stellen. Wie hat dir denn so das Ganze gefallen? Also so hieß es Super-WM oder große, keine Ahnung, Mega-WM?
Super-WM, Mega-WM. Es wurden jegliche Superlative aktiviert, um dieses Event möglichst groß zu hypen.
Ist das gelungen?
Also ich fand das die Veranstaltung super, weil das war im Prinzip wie so ein Olympia für Radsport. Also du hattest im Prinzip alle Disziplinen an einem Ort und man hat jetzt auch, also ich zumindest als Straßenradsportmensch, auch mal woanders reingeguckt. Also sei es jetzt bei den Mountainbike-Disziplinen, sei es auf der Bahn gewesen, sei es auch mal beim Kunstradfahren, wo ich mal reingeschaut habe. Also war doch echt cool. Also man hat auch von anderen Sachen noch mehr mitgenommen, die man sonst vielleicht so nicht verfolgen würde.
Absolut. 100% unterschreibe ich das auch, dass genau dieses Olympia-Feeling, das war etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was ich auch genau so wahrgenommen habe. Toll, ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt sagen? Also eigentlich möchte ich mir gar nicht anmaßen, darüber zu sprechen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe und vor allen Dingen nicht, wie diese Sportler wahrgenommen werden. Aber das Paracycling, hätte ich mir sonst, oder eine Paracycling-WM wäre mir einfach nicht untergekommen, weil ich wahrscheinlich noch nicht mal wahrgenommen hätte, dass es die gerade irgendwo stattfindet. Und ich habe in Übertragungen angeguckt und war auch da von den Leistungen, warum soll das auch eine weniger gute Leistung sein oder wie da Sportler bis an ihre Grenzen gegangen sind und so weiter, fand ich, ich verstehe es nicht, weil diese Schadensklassensortierung und so ist mir ein absolutes Rätsel, weil es mir vielleicht auch nicht, mein Fehler, ich habe mich damit zu wenig beschäftigt, ne, ein Fahrer, der keine Arme hatte, beim, ich glaube, 1000 Meter Einzelzeitfahren oder 1000 Meter Sprint, gegen einen Fahrer, der für meine Begriffe relativ gesund, normal, Extremitäten und so weiter, außer verstehe ich nicht, warum die in einer Radklasse, ist aber auch egal, muss ich nicht verstehen, das ist nun mal so, der hat eine andere Erkrankung dann und das habe ich mit Begeisterung mir angeguckt und habe mich hinterher ein bisschen geschämt, dass ich das sonst nicht mache und ich fand das auch grandios, also dieses Zusammenfassen von Sachen, ne? BMX, ja, habe ich jetzt vielleicht aus der Vergangenheit doch mal ein bisschen mehr schon gesehen. Und wie du sagst, Kunstfahren habe ich nur ganz, ganz kurz mal reingeguckt, aber tolle Sache, Mountainbike, ich habe noch nie so viel Mountainbike geguckt, was jetzt nicht heißt, dass ich viel geguckt habe, aber noch nie so viel. Unterschreibe ich dir so. Ist das jetzt, das weißt du mehr, eine einmalige Sache gewesen oder wird so etwas jetzt auch aufgrund des, wie ich finde, Erfolgs weiterverfolgt werden?
Nee, also das ist, glaube ich, sogar tatsächlich so im Olympiarhythmus geplant, also alle 3 oder 4 Jahre gibt es dann diese Rad-WM unter einem Dach, also die ganzen Veranstaltungen zusammengefasst, so wie es jetzt war. Und nächstes Jahr ist dann aber wieder eine, also ist wieder alles getrennt im nächsten Jahr erstmal. Und da müssen wir wieder, glaube jetzt 3 oder 4 Jahre warten, bis wieder dieses Super-Event im Prinzip ist.
Nächstes Jahr treffen sie sich auch alle bei der Olympiade. Ja, also, ja.
Das stimmt auch, ja, das kommt noch dazu. Und ich meine, Rad-WM im nächsten Jahr ist in Zürich.
Zürich,
nicht falsch liege. Und da wurde neulich schon irgendwas.
Die Strecke von wurde
Kurs,
vorgestellt.
Kurs auch bekannt, ja.
Ja. Dass ich mal solche Sachen auch weiß.
Ja, ich hatte es nur mit einem Auge verfolgt und war mir jetzt nicht sicher, ob das schon die offizielle Streckenpräsentation war oder ob das nur ein Gerücht war.
War es, glaube ich, Fazit war, ist jetzt uneindeutig die Strecke. Ich würde sie fast mit Glasgow vergleichen, also oder ähnlich sehen. Vielleicht ein bisschen schwieriger im Anstieg, der in diesem Schlussteil gefahren wird, also bei den Runden, ich glaube 7 Runden, 6 Runden, ich weiß es nicht genau. Aber sonst gar nicht so unähnlich. Vielleicht ein bisschen schwerer. Vielleicht werden diejenigen, die dieses Jahr da vorne waren, nicht zwingend auch dann im kommenden Jahr vorne sein. Aber jetzt auch nicht irgendwie so eine reine Sprintergeschichte oder eine reine Bergfahrergeschichte. Auch ein bisschen uneindeutig im positiven Sinne des Wortes, uneindeutig. Womit wir dann ja dann eigentlich schon bei einem unserer Hauptthemen dieser Sendung sind, und zwar, das ist die Straßen-WM. Ich glaube, das ist zwar nicht die Chronologie der Ereignisse, aber vielleicht so die Chronologie der Wertigkeit für uns. Straßen-WM. Ich sag einmal vorsichtig, ein Schuhhersteller war nicht ganz glücklich mit dem Verlauf der Geschichte, denn es wurde bewiesen, nicht nur Lachlan Morton hat bewiesen, dass man mit Schlappen irgendwo langfahren kann, sondern Van der Poel hat auch bewiesen, dass man mit nur 1,5 Schuhen Weltmeister werden kann. Also warum überhaupt so viel Geld dafür ausgeben?
Ja, also ich fand, diese Schuhgeschichte hinterher war relativ klein, also verhältnismäßig, wo beispielsweise schon die Weste von Geraint Thomas, die er beim Prolog mal getragen hat, dann auf Social Media einen Mega-Hype erfahren hat, hat der Schuh von Van der Poel davon wenig.
Das stimmt. Wenn du es mit der Weste vergleichst oder auch, vielleicht ist aber Geraint Thomas auch das Phänomen eher, weil seine Brille hat ja auch seinen eigenen Twitter-Account.
Das stimmt, ja.
Vielleicht ist das einfach so ein Sergi-Fan. Cool.
Ja, aber man muss sagen, zu dem Rennen generell ja erstmal, dass es eine Stunde schon mal länger dauerte, als es ursprünglich geplant war, weil die sind ja in Edinburgh losgefahren und da gab es dann eine Protestaktion auf der Straße, wo sich Leute da auf die Straße gesetzt haben und dann wurde das Rennen halt aufgehalten für gut eine Stunde ungefähr. In der Übertragung wurde es ganz gut gesagt, also aus Sicht derjenigen, die da das Rennen blockieren wollten, war das natürlich genau richtig gemacht, weil die sich wirklich an der schmalsten Straßenstelle irgendwo hingesetzt hatten und da so überhaupt gar kein Vorbeikommen mehr für Autos gewesen wäre. Mhm. War eine recht kuriose Situation. Fahrer haben versucht, sich dann irgendwie warm zu halten und gut, das Rennen ging dann irgendwann weiter Richtung Glasgow.
Und ich finde, wenn ich kurz danach was einhaken darf, also ich hatte jetzt von zwei Seiten so gehört, blöde Proteste und so weiter. Protest muss halt wehtun, ne? Und ich kann einerseits nämlich immer so klammheimliche Freude empfinden, wenn irgendwo ein Autofahrer mal eine halbe Stunde angehalten wird, weil es ein Autofahrer ist. Protest muss wehtun und ich sag mal so, wenn man zumindest in Teilen hinter der Idee stehen kann, für die da oder gegen die da protestiert wird. Ne? In Frankreich haben die Traktoren auch schon des Öfteren auf der Straße gestanden und Protest gehabt. Deswegen, ich fand's, ich finde, man hätte dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen Raum geben können, noch mehr. Aber es wurde ja offensichtlich vom Veranstalter auch so komplett ausgeblendet, im Sinne nichts gezeigt. Und damit haben sie auch nicht so wirklich das erreicht, was sie wollten, die Protestierenden.
Ja, sie waren halt nicht irgendwie
präsent.
Sehen. Ja. Also du hast nur halt das Feld von hinten gesehen und zwischendurch noch den UCI-Präsidenten, der irgendwo zwischen den Fahrern rumgelaufen ist, persönlich dann.
Mhm. Ja, Ist halt so gelaufen und am Ende des Tages war das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt das, was das Ganze entschieden hat. Und ja, dann ging es halt weiter mit dem Spaß. Ne? Man hatte ja noch überlegt, glaube ich, oder es wurde gemunkelt, ob man das Rennen verkürzen wird. Aber warum auch, ne? Also 271 Kilometer sind 271 Kilometer, da kommen sie halt ein bisschen später an.
Naja, auf der anderen Seite musst du ja auch sagen, das ist natürlich vorher mit der Polizei alles genau abgesprochen. In so einer Millionenmetropole wie Glasgow wissen die Polizisten dann genau, okay, um 16.21 Uhr kann ich dann den Verkehr wieder freigeben und da stellen sich ja auch viele drauf ein. Also von daher hatte ich in gewisser Weise schon damit gerechnet, dass die jetzt eventuell eine Runde weniger fahren, aber es konnte dann durchgezogen werden.
Mhm. Ja, zum Glück auch. Also ne, da hatten ja dann im Prinzip alle was von, im Sinne von, die Protester konnten ihre Meinung kundtun, konnten aufmerksam machen auf ihr Anliegen. Die Fahrer konnten ihre komplette Strecke fahren. Mal der ein oder andere Polizist hatte dann vielleicht eine Stunde später Feierabend. Das Rennen selber war für mich irgendwie so ein bisschen fast schon lehrbuchmäßig, wie so ein wer im Rennen laufen kann. Ne, wenn alle so ein bisschen dadurch, dass sie nicht in ihren Teams fahren, vogelfrei unterwegs sind. Ein Ausreißer aus einer, oder auch wie so ein Klassiker, ne? Ein Ausreißer, vielleicht auch zwei, in diesem Fall war es noch einer, größere Gruppe, die immer kleiner wird, ja, und so läuft es dann halt, ne?
Ja, also da war eine Gruppe weggefahren und am Ende war es ein US-Amerikaner.
Betiolio, oder? War nicht Betiolio weg?
Der war nochmal aus der Favoritengruppe dann weggefahren.
Ah, okay.
Ich glaube, es war Kevin Vermerke, ja, der als letzter Ausreißer da sich noch lange vorne gehalten hat. Und dann, wie du schon gesagt hast, hat sich irgendwann Alberto Betiol abgesetzt. Und es sah dann zwischenzeitlich auch ganz gut für ihn aus. Hatte da immer so eine halbe Minute Vorsprung. Mhm. Und ja, dahinter war man sich nicht so richtig einig. Belgien war die stärkste Nation natürlich. Die hatten da mehrere Trumpfkarten mit Wout van Aert, mit Remco Evenepoel, aber auch mit Jasper Stuyven und Thijs Benoot. Hatten sie gute Optionen. Aber ja, letztlich muss man dann sagen, sie haben vielleicht aus ihrer numerischen Überlegenheit auf dem Kurs ein bisschen zu lange gewartet oder, wie soll ich sagen, hatten nicht die taktische Raffinesse, um das auszuspielen. Also man hätte halt vielleicht dann doch früher jemanden vorne in die Spitzengruppe setzen können und damit, ja, die anderen Nationen unter Druck setzen können.
Mhm. Es war aber auch, muss man, finde ich zumindest, also mit Betiol weg, gehört für mich zu einer der Szenen der WM, erinnerst du dich an die eine Kurve? Ja. Wo ihm das die Flasche ins Hinterrad oder unter das Hinterrad weggerutscht ist, ne? Vielleicht nochmal erwähnen. Es war aber auch, fand ich so, also das war für mich, wie kann man das so richtig in Worte fassen? Es war ein sehr schweres Rennen und am Ende hat wirklich, finde ich, zumindest nur noch die brachiale, gewaltige Kraft gewonnen. Die waren ja auch alle mauseplatt hinterher.
Ja, gut, der entscheidende Antritt dann von Van der Poel.
Genau.
Das war, ging dann halt wirklich über die, sag ich mal, das pure war noch, Form an dem Tag.
Ja, pure Form, ja auch. Aber das war einfach so nach dem Motto, der ich hatte so das Gefühl, dass die alle mausetot waren. Also hast du, ich selber habe es nicht gehört, aber ein Arbeitskollege hat es gehört, der meinte hinterher, dass in dem Interview Pogacar,
ja, der war da richtig benommen, also musste dann weggetragen werden.
Und der meinte dann nur noch so irgendwie sowas wie wirklich, hätte es nicht eine Runde weniger auch getan oder irgendwie sowas. War es dann das schwerste WM-Rennen? Ich glaube nicht.
Nee, glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Beziehungsweise, es kommt drauf an, wie man Schwierigkeiten misst. Also von den Höhenmetern her mit Sicherheit nicht. Also da war zum Beispiel so eine WM in Innsbruck damals bedeutend schwerer. Aber was ist
Nürburgring, erwähne ich da immer wieder.
Zum Beispiel die auch, ja. Was es natürlich extrem schwer gemacht hat und selektiv, war einfach dieser Stadtkurs, der extrem verwinkelt war, mit ganz vielen Kurven, 90-Grad-Kurven, nach denen du immer wieder neu antreten musstest. Und diese vielen Leistungs-Laktatspitzen haben die Fahrer sehr, sehr müde gemacht. Sehr, sehr schnell hast du das gesehen auf dem Rundkurs, dass da ganz viele Leute große Probleme bekommen und dann gab es ja so ein, zwei Anstiege drin, die auch recht steil waren, aber dafür sehr kurz. Und auch da musstest du immer wieder neu anfahren, neu beschleunigen. Und wer war vorne am Ende? Mathieu van der Poel und Wout van Aert. Also zwei, die das im Prinzip von der Pike auf gelernt haben, aus dem Crosssport kommen. Und genau das können die ja auch sehr gut, diese kurzen, sehr, sehr intensiven Belastungsspitzen vertragen.
War das auch darauf schon angelegt, deiner Meinung nach? Also, dass man gesagt hat, okay, das sind jetzt so, also, man überlegt ja manchmal bei der Tour de France, sagt man ja hinterher, naja, das war typisch eine Tour de France für die Franzosen gebaut, wenig Zeit war mir, Zeit war Kilometer, hohe Anstiege. War das vielleicht auch so ein bisschen von UCI-Veranstalter oder wem auch immer, so ein bisschen auch schon so im Hinterkopf? Wir haben über die ganze Saison von der Cross-WM kommend bis jetzt dieses Duell über, ne, wir möchten das jetzt hier auch nochmal stilisieren?
Das glaube ich nicht. Also dem hättest du ja nur entgegenwirken können, dass die beiden nicht vorne dabei sind, wenn du wirklich einen Bergkurs machst im Prinzip. Mhm. Also wo halt
und woher nehmen?
Im Vorteil, ja.
Ja, okay.
Aber wo sollst du das in Schottland irgendwo machen? Also natürlich ist das da im Umland auch hügelig, kann ich mir schon vorstellen, aber da gibt es jetzt halt keine, wie soll ich sagen, 10 Kilometer langen Anstiege mit 8%.
Mhm, ja. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist es einfach aus der Natur der Sache, dass das einfach die Fahrer sind. Aber man hätte ja auch andersrum einfach einen Sprintkurs versuchen können zu initiieren oder zu bauen. Aber das hätte man wahrscheinlich aus Langeweile.
Auch da wäre ja Van Aert dann vorne.
Ja, stimmt. Wie willst du es machen? Also wie willst du den Rohr wegkriegen? Ja, hast du recht. Ja, und dann kam einmal der Antritt von Mathieu van der Poel und ja, das.
Dann war es ja entschieden.
War es entschieden.
Danach, also als er da die Lücke hatte nach diesem Antritt an dem Anstieg, hast du gesehen, dass die anderen hinten nichts mehr zuzusetzen hatten, selbst wenn sie zusammengearbeitet haben. Wodurch es natürlich nochmal spannend wurde, ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben, den Sturz in der einen Kurve, wo er überraschend dann weggerutscht ist. Gut, hat sich dabei dann nicht schlimmer wehgetan und der Schuh war dann kaputt, aber ich habe es ja schon während des Rennens gesagt, das sollte jetzt kein großes Problem sein.
Nee. Ja, du hast es sofort prognostiziert, als wir haben das, glaube ich, wir haben es parallel live gucken können und uns dann natürlich die ganze Zeit ausgetauscht. Ja, also du sagtest direkt, ja, das wird jetzt kein Problem sein, das fährt ja noch mit einem Bein hoch. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen, naja, was, Angst ist das falsche Wort, aber ich dachte mir schon so, na, wenn das mal gut geht, ist es.
Nein, die größte Sorge war ja, dass das Fahrrad kaputt ist. Also, weil er da, meine ich, auch auf die rechte Seite gefallen ist.
Mhm, ist er?
Hätte ja durchaus irgendwie, keine Ahnung, die Schaltung abreißen können oder sonst irgendwie was passieren können.
Ja, ist es aber nicht und deine Prognose bezüglich der Schuhe hat sich auch als wahr herausgestellt. Ist das Ding, ich sag mal, mehr oder minder entspannt nach Hause gefahren. Gibt so ein paar Punkte, finde ich, die man im Nachgang diskutieren kann, muss, soll, wie auch immer. Was sagst du zu der Aussage, also erstmal zu der Aussage von Pogacar, es war die schwerste, es war so schwer, es war so schwer, es war so schwer. Findest du, ja, kann man teilen die Meinung, aber es ist halt auch eine WM, ne, und nicht das Kirchturmrennen von Hintertupfingen.
Na, so mein, ich finde, man musste so ein bisschen die Vorgeschichte sehen, also da kamen natürlich schon eine Menge tote Körper, sage ich mal, an nach Glasgow, die von der Tour de France noch sehr, sehr geschwächt waren. Gerade wenn man jetzt auf Pogacar selbst blickt, vor allem nochmal auf sein Abschneiden, dann später im Zeitfahren, hast du gesehen, dass für den das zu viel war jetzt. Also da ist der Tank leer, nachdem er im Frühjahr da schon im Prinzip bis zu Lüttich, Bastogne-Lüttich, alles dominiert hat, wo er irgendwo angetreten ist. Und dann bei der Tour de France gab es dann ja auch schon so ein, zwei Tage am Col de la Loz, wo er diesen gewaltigen Einbruch hatte. Vor allem, da hast du gemerkt, dass auch der irgendwann mal mit seiner Kraft am Ende ist. Mhm. Und jetzt bei der WM ist es umso bemerkenswerter, dass er da noch Dritter geworden ist bei dem Rennen, obwohl er wirklich nicht in seiner allerbesten Verfassung war. Und das hast du bei ganz vielen Fahrern gesehen, dass die einfach extrem müde schon sind von dieser Saison.
Und ich finde in diesem Zusammenhang auch wirklich hat es bei mir ein leichtes Lachen ausgelöst, als dann ein Statement kam, ich weiß nicht, ob von ihm oder UAE, dass er jetzt die Vuelta nicht mehr fahren wird. Und ich dachte, ja klar, wenn der nicht die Vuelta mehr, welcher Vogel ist denn auf die Idee gekommen? Wer hat das denn gezwitschert? Keine Ahnung, was das sollte. Aber du denkst trotzdem sonst, und da wären wir einer Meinung, das war jetzt nicht so grotesk schwierig, dass man im Nachgang sagen
muss. Nein, okay, überhaupt nicht. Also der Kurs war völlig in Ordnung, zumal ich meine, der in ähnlicher Form schon mal bei der Europameisterschaft 2018, als Trentin gewonnen hat, gefahren wurde, hatte man da schon einen gewissen Referenzwert. Und wenn man nochmal auf das Ergebnis schaut, jetzt in den Top 10 selbst, gibt es jetzt nicht so die Mega-Überraschung, was ich schon überraschend fand, jetzt so ein Matthew Dinham, meine ich, bei seiner ersten WM mit 23, fährt er auf Platz 7, dann einen Tom Skuins auf Platz 8, doch bemerkenswert, und Alberto Betiol, der lange Zeit das Rennen angeführt hat und schon so mit einer halben Minute Vorsprung, ja, hat man schon überlegt, wird er jetzt Weltmeister?
Könnte das was werden, ja.
Kommt am Ende mit 4 Minuten Rückstand an.
Mhm. Absolut. Also vor allen Dingen fand ich, dass sich am Ende nochmal sehr, sehr viel innerhalb des Rennens getan hat. Ne? Also das ich finde, wie so bei so einem Klassiker gab es so einen gewissen Zeitpunkt, wo man sich sagt, okay, ne, jetzt ist gesettelt, aber da wurden die Abstände nochmal größer und Fahrer sind nochmal aufgefahren. Also das fand ich sehr, sehr interessant im Vergleich halt zu den Klassikern. Zweiter Punkt, den ich mir hier so ein bisschen im Hinterkopf notiert habe, ist jetzt vielleicht übertrieben, die Aussage von, und die hat mich wirklich gestört, die Aussage von Fahrtart bezüglich des Funks. Also diese Funkgeschichte haben wir immer wieder. Hintergrund natürlich, jeder oder die meisten werden es wissen, bei der WM wird natürlich in den Nationalmannschaften gefahren, Zwinker, Zwinker. Wie genau das zu nehmen ist, lassen wir jetzt mal ganz außen vor nochmal. Wer interessant ist, dazu lesen möchte, soll von, wie heißt er nochmal, der Finne, Deutsche, nicht Finne, Charles Vigilius, das Buch lesen, der hört man Interessantes dazu. Aber die Funkgeschichte. Also Wout van Aert sagt, wir fahren das ganze Jahr über mit Funk, wir haben immer was auf dem Ohr, alles gut, kein Problem. Nur beim wichtigsten Rennen der Saison, finde ich auch eine interessante Aussage, fahren wir ohne Funk. Das ist albern und an Profis nicht angemessen. Etwas verkürzt und etwas zugespitzt vielleicht.
Ja, aber ich frage mal anders.
Warte, ich möchte ihn gerne noch zu Ende bringen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt war der zweite Teil seiner Aussage noch, wo er gesagt hat, hätten wir gewusst, dass Mathieu van der Poel vorne ein Problem hat im Sinne von Sturz und Defekt, wären wir mit noch engagierter nachgefahren. Und dann fragt, also das passt so in der Aussage auch gar nicht zusammen, finde ich, ne? Weil er spricht einmal vom wichtigsten Rennen der Saison für ihn oder eines der wichtigsten oder das wichtigste Rennen der Saison. Und zum Zweiten, ja, wenn wir gewusst hätten, dass der Problem hat, dann wären wir nachgefahren. Weil, ey, wenn es das wichtige Rennen der Saison ist, dann fahre ich auch nach. Also dann fahre ich mir, wie sagst du immer, den Draht aus den Ohren. Egal, ob ich jetzt weiß, ne, also dann, ja, dann
gehe ich auch alles. Eben drum, also dann fragst du dich dann halt, warum sind sie nicht schneller gefahren, wenn sie es jetzt noch gekonnt hätten.
Ja.
Also, und auch das Argument, zieht für mich nicht so richtig, also hätten wir gewusst, dass der da gestürzt ist, dann wären wir noch schneller gefahren. Das hätte so jetzt am Rennausgang nichts geändert oder beziehungsweise am Eindruck dieser WM, dass einfach Van der Poel absolut der überlegenste Fahrer war, also der stärkste, das hätte ja daran nichts geändert. Und ich glaube, das Rennen wäre auch mit Funk nicht großartig anders ausgegangen, weil da gibt es ja immer noch andere Faktoren, die bei so einem, sag ich mal, WM oder Olympia auch reinspielen, nämlich die Komposition der einzelnen Nationen, die natürlich so in dieser Zusammensetzung auch maximal 1 bis 2 Mal im Jahr zusammen sind. Das alleine schon birgt einiges, sag ich mal, an Zündstoff mitunter und auch extrem ungewohnte Konstellationen. Und zum anderen ist es dann natürlich so, dass manche Nationen mehr Fahrer haben als andere Favoriten. Ein klassisches Beispiel ist dann mal Peter Sagan gewesen, der jahrelang Weltmeister wurde, gefühlt, aber nur mit 3 Fahrern am Start stand.
Ja, oder Pogacar, der dieses Jahr, war nicht zu zweit oder zu dritt, und er ist ja auch Dritter geworden. Ja, also auch irgendwie so eine, ja, also hat mir einfach nicht gefallen, irgendwie, was er da so von sich gegeben hat, der gute Baut.
Ja gut, aber auf der anderen Seite kann man das dann vielleicht auch nachvollziehen, wenn du immer, also was heißt immer, aber in diesem Jahr zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch seine Saison, dass er da oft das Nachsehen hatte, also bei den Klassikern, klar, E3 hat er gewonnen, ob dann Gent-Wevelgem hat er den ersten Platz weggelassen, was jetzt im Nachhinein gesehen vielleicht nicht so schlau war. Paris-Roubaix, da haben wir noch die Szene in Erinnerung, wo ihm dann, wo er den Platten hatte und Van der Poel da weggefahren ist. Ja, Cross-BM also, war auch Zweiter.
Er ist der neue Polidor.
Nein, er hat ja schon etliche Siege, das wollen wir nicht verschweigen, 9 Etappen bei der Tour de France, aber es fehlt halt für den Anspruch vielleicht oder für die Bewertung, für seinen Status fehlt ihm der Sieg bei Paris-Roubaix oder der Flandern-Rundfahrt einfach.
Sagen wir mal so, das ist jetzt vielleicht eine Saison, die nicht nur zu seinem Besten gelaufen ist, ne, wo er oft einfach nochmal einen vor sich hatte, aber es ist ja auch nicht so, also finde ich zumindest, kann man das unterschiedlich bewerten, wenn du immer ein Mathieu van der Poel oder sehr oft ein Mathieu van der Poel vor dir hast, ne, dann wäre es jetzt vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, als wenn er andauernd irgendeinen Fahrer vor sich gehabt hätte, weil Mathieu van der Poel, der Fahrer, braucht man jetzt glaube ich nicht drüber nachzudenken, nach diesem Sieg auch noch der Fahrer der Saison schlichtweg und ergreifend ist. Und da muss man sich, schämen ist sowieso das falsche Wort, aber ne, gegen ihn jetzt da zu verlieren, ja.
Ja, aber es wird ihn mit Sicherheit ärgern.
Auf jeden Fall und hoffentlich, denn dieser Ärger ist ja auch Ansporn, im nächsten Jahr vielleicht nochmal eine Schippe draufzulegen. Ne? Insofern finde ich das völlig in Ordnung, wenn er sich darüber ärgert. Aber zu sehr grämen sollte er sich auch nicht, weil er hat ja nicht immer gegen irgendwen verloren, sondern hat da durchaus jemanden vor sich gehabt, gegen den man auch mal verlieren kann. Jan Ulrich hat bestimmt auch oft sich geärgert, dass er verloren hat, aber er hatte dann mal das Pech, zur gleichen Zeit wie an Lance Armstrong zu fahren, gegen den man ja auch das ein oder andere Mal durchaus verlieren kann und konnte. Fand die Aussage nur, also hat ihn nicht sympathisch gemacht oder sympathischer gemacht, wie ich finde.
Nee, es war so ein bisschen ja, schlechter Verlierer.
Ja, genau, schlechter Verlierer ist ein guter Ausdruck, ne? Das ist nicht zu böse, aber auch nicht zu unkritisch. Ja, schlechter Verlierer ist gut. Was gibt's noch zu dem Rennen zu sagen? Noch etwas, was dir einfällt? Ich hätte sonst alles, was ich jetzt mir so hier gemerkt habe, gehabt. Ja, dann wechseln wir zum Damenrennen. Habe ich nichts zu
mitgeben. Ja, das Damenrennen war diesmal umgedreht, war der Abschluss der Straßenwettkämpfe. Ansonsten ist ja immer in der Vergangenheit das Männerrennen der Abschluss gewesen. Dieses Jahr war es dann das Frauenrennen. Und ja, das fand ich noch so ein bisschen, wie wir es auch schon bei der Tour de France der Frauen gesagt haben, befreiter von irgendwie allen taktischen Zwängen als das Männerrennen, sage ich mal. Weil da ging es dann so im Prinzip wirklich so ein bisschen die Niederländerin gegen die Top-Favoritin Lotte Kopecky, die Belgierin, die da ja mehr oder weniger alleine war und ja auch alle Löcher im Prinzip selbst zugefahren hat. Und dann am Ende einfach mit purer Kraft die anderen Konkurrentinnen abgehängt hat.
Ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich da an der Stelle überhaupt nichts zu sagen, so leid es mir tut. Die Fahrerin war mir natürlich jetzt durch die Tour de Femme bekannt, ne? hat schon gesagt, aber muss an der Stelle ganz ehrlich passen, außer das Ergebnis gelesen hatte ich da nichts. Und ja, ich glaube einfach, ne, also das grüne Trikot hatte sie gewonnen, ne, bei der Tour. Ja. Ne, also wenn du da schon das gewonnen hast. Interessant finde ich nur an der Stelle dann einfach, dass es offensichtlich der Abstand war ja jetzt noch geringer. Ne, dass dieser geringe Abstand zwischen der Tour de Femme und der Weltmeisterschaft, vielleicht ist dieser noch geringere Abstand vielleicht noch gar nicht so schlecht gewesen. Obwohl, nee, gerne eine Woche später sind die ja gefahren. Also ist ja eigentlich der gleiche Abstand, ne?
Eben. Also beziehungsweise die sind natürlich dann auch schon früher da angereist, ja. Aber
ja. Nee, aber meine Theorie geht überhaupt nicht auf. Also war völliger Blödsinn, muss ich gestehen. Das hatte ich mir bis jetzt immer so dahingesagt. Ne? Habe ich gedacht, ja okay, ne? Sind jetzt natürlich nur in Anführungszeichen nur 10 Tage, im Gegensatz zu den Herren, die dann die 3 Wochen gefahren sind, aber mit dem Abstand kann es ja dann doch nichts zu tun gehabt haben. Ja, da kann ich wirklich nur sagen, Glückwunsch, also wie gesagt, ich habe da nichts sehen können.
Naja, okay, die Befürchtung war dann so ein bisschen, dass es dann ein reines SD-Works-Podium wird. Also Lotte Kopecky, Demi Vollering, Marlen Reusser in dem Finale drin, Cecil Utrup-Ludwig von FTG Suez, beziehungsweise für Dänemark dann in dem Falle. Ja, ich will nicht sagen, sie konnte sich retten, weil sie wurde dann am Schluss dann noch übersprintet von Demi Vollering und hat da Bronze gegen Silber tauschen müssen. Aber sie hat zumindest verhindert, dass dann die ersten drei Plätze komplett aus einer Mannschaft besetzt werden. Was natürlich auch interessant war, dass dann zwischendrin Vollering und Kopecky sich so angeguckt haben, obwohl sie im gleichen Team sind und da wirklich so bitterböse Blicke ausgetauscht haben.
Ja, aber ist halt WM, ne? Also ich finde, das muss ja dann
so auch... So sollte es ja eigentlich auch sein, aber ja. Ist es halt aus der Vergangenheit so ein bisschen gewohnt, dass da teilweise dann doch so Teamseilschaften stärker sind als der nationale Zusammenhalt.
Ja, ja, absolut. Und das da sind ja auch schon Gelder geflossen, so im Sinne von, ey, du als, sagen wir jetzt mal, Facher aus der Nation, die noch nie etwas gewonnen hat und auch keine Chance hast auf den Sieg, wäre schön, wenn du uns helfen würdest. Und ja, das ist, glaube ich, so etwas nennt man, glaube ich, dann offenes Geheimnis, dass sowas auch in der Vergangenheit schon passiert ist. Insofern, ja, alles gut, alles in Ordnung. Und aber so finde ich es eigentlich auch richtiger, ne? Man ist im gleichen Team, man kämpft das ganze Jahr über Seite an Seite. Einmal im Jahr ist es dann vielleicht dann auch möglich, dass das nicht passiert, weil einfach ja, WM ist. Zeitfahren der Herren, das wiederum konnte ich mir angucken. Ich hatte ehrlich gesagt, muss ich gestehen, Remco Evenepoel, also wenn Remco Evenepoel irgendwo bei einem Zeitfahren startet, muss man ihn mit auf der Rechnung haben. Aber ich hätte einen anderen Favoriten gehabt. Wie hast du es gesehen?
Ja, welchen Favoriten hättest du denn gehabt?
Ich weiß nicht warum, ich hatte Stefan Küng auf der Rechnung. Also das, keine Ahnung warum, aber ich dachte, es ist Küng-Tag.
Den hatte ich auch tatsächlich, zumindest für die Medaillenränge, fest im Blick, nachdem er ja oft bei anderen großen Meisterschaften im Nationaltrikot in der Vergangenheit knapp dran war und es nie ganz gereicht hat. Ich kann mich daran erinnern, im letzten Jahr wurde er da schon glaube ich sogar zum Weltmeister ausgerufen und dann kam Tobias Voss noch, beziehungsweise der war halt einfach schneller. Ja, ansonsten hätte ich eher auf Filippo Ganna an dem Tag gesetzt.
Echt? Ich dachte, also Ganna ist natürlich bei jedem Zeitfahren immer im zumindest erweiterten erweiterten Favoritenkreis. Aber ich weiß nicht warum, ob schon zu viel Gefahren diese Saison, ich habe ihn zu oft gesehen, oder Strecke zu schwer. Ich dachte, also ich mag Ganna sehr, ich mag seinen Fahrstil, grandioser Zeitfahrer, alles drumherum, was er gemacht hat. Aber irgendwie dachte ich, nee, das wird nichts mit Ganna. Ich war ganz klar Team Küng, lag daneben, ist auch okay. Aber ja, Remco, einfach außerirdisch würde ich jetzt nicht sagen, aber
naja, gut, am Ende hat er mit 12 Sekunden Vorsprung lediglich gewonnen auf Ganna, also das hätte auch andersrum ausgehen können. Ich muss ehrlich sagen, nach dem Straßenrennen war ich so ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise da hat ihm einfach was gefehlt, um seinen Titel zu verteidigen, und umso überraschter war ich dann, dass er im Zeitfahren wirklich da Gold holt. Also wäre jetzt nicht mein erster Favorit gewesen.
Ja, vielleicht hat er auch einfach vielleicht war er auch wirklich, wirklich, wirklich sehr klug und hat irgendwann im Road Race erkannt, nee, das reicht heute nicht. Ich nehme ein bisschen raus. Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, weil ich ihn nicht für so einen Fahrer halte, der einfach so einen WM-Titel hergibt und herschenkt. Aber ja, vielleicht war das genau das Richtige, weil man hat ja gesehen, dass Fahrer, die beim Road Race vorne waren, einfach im Rest der WM nicht mehr so viel gewonnen haben.
Nee, das stimmt. Und ja, Platz 3 vielleicht auch noch für viele eine Überraschung, Joshua Tarling, aber der war im letzten Jahr schon, ich meine, war Junioren oder war er U23 Weltmeister? Junioren, oder?
Ja.
Von daher, war jetzt kein großer Unbekannter mit 19 Jahren, aber natürlich bei der Elite Bronze zu holen, das ist schon Wahnsinn. Und der hat jetzt noch bis, gut, das ist einer der wenigen Fahrer, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, der jetzt bei Ineos Grenadiers noch einen langfristigeren Vertrag hat. Mhm. Aber den werden die mit Sicherheit, auf den werden die jetzt weiter setzen und den behutsam aufbauen.
Ja, Ganna hat auch noch einen langfristigen Vertrag, ne? Also, ich glaube.
Wie gesagt, zwei der wenigen Fahrer.
Ah, okay. den haben sie sich bis ans Ende ihres Daseins ans Bein
getan. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, für das Team Ineos Grenadiers war natürlich die WM wunderbar, weil sie, die fahren ja auch so ein bisschen diese Strategie mit diesen disziplinübergreifenden Superstars, also sprich Tom Pidcock und Pauline Faroux-Prevot, die da beide ihre Mountainbike-Wettbewerbe im Cross-Country gewinnen konnten. Von daher war das natürlich für die Promo, für das Team, sage ich mal, super bei der WM.
Jetzt. Ja, definitiv. Gibt es zum Zeitfahren noch mehr? Also ich wüsste jetzt...
Was ich recht
bitter fand,
sage ich mal.
Mir fällt
ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass Rohan Dennis da kurz vorm Ziel noch eine Panne hatte und dadurch einiges an Zeit eingebüßt hat. Also ich bezweifle, dass es für eine Medaille gereicht hätte, aber zumindest Platz 4 wäre wahrscheinlich noch drin gewesen.
Ich weiß nicht, ob er sich über Platz 4 nicht fast noch mehr geärgert hätte als über jetzt das Ergebnis. Ich finde es einfach schade, also im Sinne von Pech, dass er ja einer der bestimmenden Zeitfahrer über einen langen Zeitraum so sich von der Bühne verabschiedet. Nicht, ne, nicht der ganz so leichte Charakter, um es mal so auszudrücken. Irgendjemand hat, glaube ich, mal gesagt, er hat genug Dämonen, mit denen er zu kämpfen hat. Irgendwas scheint bei ihm schwierig zu sein. Das mag man aber, also mag ich zumindest gar nicht beurteilen. Auf jeden Fall ein Fahrer, den ich immer gern gemocht habe irgendwie. Und dieser Abgang nach dem, bei welcher Tour war das, vor 3 Jahren, wo er nicht den passenden Zeitfahranzug bekommen hat und einfach gegangen ist?
Genau in dem Jahr, als er Zeitfahrweltmeister geworden ist, da hat er sich nämlich dann von dem Team verabschiedet und ist dann erst wieder zur Zeitfahr-WM aufgetaucht mit irgendwie einer, ungebrandeten Zeitfahrmaschine. Weil das Team ihm keine mehr stellen wollte, ist er dann plötzlich Zeitfahrweltmeister geworden.
Ja. Also solche Geschichten sind ja immer etwas, was man, ja, die der Radsport ja auch so interessant oder so für uns liebenswert machen. Deswegen fand ich es ein bisschen traurig, dass er sich so da von der Bühne verabschiedet hat. Gerard Thomas auch irgendwie so ganz, ganz komisch weit vor, also warum nicht? Also er ist ja schon viele gute Zeitfahren gefahren, einerseits. Andererseits hat es mich dann doch ein bisschen gewundert. Ich glaube, Top Ten ist er gefahren, 10. ist er noch geworden. Mit 200. Aber ich dachte ja auch kurz nicht, dass das jetzt sein Abschied vom Fahrrad ist. Das hätte ich ein bisschen schade gefunden, aber zum Glück nicht. Und was ich auf jeden Fall noch kurz ansprechen möchte oder was ich eine Geschichte fand, über die man sprechen kann. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, und ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, deswegen möge mich jeder gerne korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches sage. Die Geschichte mit der Schweizer Fahrerin, die aufgrund Alle von...
Meister, ja.
Ja, die aufgrund von... ich sag mal, ich möchte es gar nicht so konkret benennen, weil ich dafür zu wenig weiß, aber ich sag mal, sie ist aufgrund von Problemen während des Rennens auf 4. Position, glaube ich, liegend, irgendwie sowas, sagen wir mal, Top 5 Position liegend, kurz vor Ende oder nach 2/3 der Strecke, jedenfalls nach signifikant schon gefahren, abgestiegen und hat gesagt, nee, Schluss aus Feierabend. Und ich habe da schon relativ viel drüber nachgedacht, bin aber noch nicht zu einem finalen Ergebnis für mich gekommen, wie ich das bewerten möchte oder kann.
Ja gut, also da kann man auf der einen oder auf der anderen Seite stehen, beziehungsweise man hat hinterher gesehen, gerade in den sozialen Medien, wieder die Meinung in zwei Lager gegen die einen haben gesagt, das wäre irgendwie frech, sich dann einen Platz zu blockieren, wenn man sowieso aufgibt. Und die anderen haben gesagt, volles Mitgefühl, der Druck im Hochleistungssport ist extrem hoch, ich kann das voll nachvollziehen.
Ja, genau. Und ich bin da auch unentschieden, weil ich kann einerseits es verstehen, wenn man sagt, hey, die hat jetzt jemand den Platz mitgenommen, der vielleicht jahrelang darauf trainiert hat und jetzt aufgrund dessen keinen Platz bekommen hat, dass jemand besser war. Andererseits, ich finde es ein bisschen schwierig, zu sagen, die hat jemandem den Platz weggenommen, weil es gibt ja nochmal einen Stichtag und an diesem Stichtag wird bewertet, das sind die drei Schnellsten, die gehen jetzt zur WM. Also sie hat ja nicht jemandem den Platz weggenommen, sondern sie hat sich qualifiziert im Sinne von, sie hat das erbracht, mit dem sich den Platz jetzt gesichert hat. Und klar, ne, andere durfte dadurch jetzt nicht starten, aber zum damaligen Qualifikationszeitpunkt, und sie ist bestimmt nicht mit der Absicht nach Glasgow gefahren, nur ein halbes Zeitfahren zu fahren. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schwer, da so negativ drüber sie zu urteilen.
Andererseits, ja, also würde mich da jetzt nicht auf eine Seite schlagen wollen.
Nee. Kannst du auch nicht, also was heißt kannst du nicht, kannst du natürlich machen, aber du wirst dann immer die guten Argumente der anderen Seite auch vernachlässigen müssen, wenn du dich auf eine Seite schlägst. Und andererseits denke ich auch immer, man bringt ein Rennen zu Ende, ne, irgendwie, auch wenn es schlecht ist, aber man weiß nicht, man kann ja nicht in den Kopf reinschauen, blöder Satz, aber es ist einfach so. Und ja, ich bin geneigt.
Hat so ein bisschen an Rowan Dennis dann erinnert.
Ja, genau. Deswegen kam ich jetzt auch noch darauf, als wir über Rowan Dennis sprachen. Ich neige mich eher auf die Seite der Leute zu stellen, die sagen, hey, wenn es ihr nicht gut geht und wenn sie sich nicht gut damit fühlt und wenn sie das Gefühl hatte, die richtige Entscheidung zu treffen an der Stelle, sollte man nicht darüber negativ, also sollte man das zumindest respektieren. Sie hat sich mit Sicherheit hat sie das auch nicht leichtfertig gemacht. Das finde ich, sollte man auch im Hinterkopf haben.
Ich wollte noch zwei Sachen anmerken zu den Männerzeitfahren. Was ich halt krass fand, wie chancenlos der amtierende Weltmeister war, Tobias Voss, am Ende Elfter, mit über 2 Minuten Rückstand. Und wenn du mal die Ergebnisliste runterguckst, der Letzte, der 77., hat einen Rückstand von 30 Minuten in einem Zeitfahren über gut 47 Kilometer immerhin, aber der ist ein 33er Schnitt gefahren.
Du meinst, also hätten wir auch noch hingekriegt? Ja, aber das ist gut, vollkommen richtig, ne? Also er ist nicht Erster geworden, das brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber das ist auch ein gewisser Sportsgeist, ne? Der da irgendwie zugehört, finde ich.
Ja, alleine schon da anzureisen, also jetzt sage ich mal, die sind ja, vielleicht auch nicht in so einem professionellen Umfeld wie jetzt ein Remco Evenepoel beispielsweise, so ein Fahrer aus Ghana oder die zwei davor aus den Kapverdischen Inseln, die Vorletzter und 75. geworden sind. Aber sich alleine das sozusagen darauf hin zu trainieren und obwohl man weiß, man fährt wahrscheinlich eher um eine der hinteren Platzierungen. Das alleine schon finde ich ja bewundernswert, dass die sich dann so sorgsam oder so intensiv dann auf so ein Event vorbereiten.
Ja, und das ist der Sportsgeist, wo da kann man jetzt den Bogen wieder zum Anfang schlagen. Dieser olympische Gedanke vielleicht auch, dabei sein ist alles oder so. Klar sind das immer, geht es am Ende darum, die Top 5, Top 3 und so weiter in den Nationen, die halt auf Leistung da so fahren. Aber mir ringt das höchsten Respekt ab, solche Fahrer, die jetzt vielleicht dann da starten mit dem Wissen, ich werde jetzt Top 10, aber von hinten. Aber das gehört ja auch dazu und ich finde auch gut oder fände gut, wenn solche Nationen dann auch irgendwie im Sinne des Sportes unterstützt werden. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Sportler von den Kapverdischen Inseln auch das mit finanziell so aufgestellt sind, dass sie sich sowas einfach so leisten können. Ne? Also dass man
ich habe es ja gar nicht gesehen, also beziehungsweise am Anfang war es noch gar nicht im Bild, also ob die überhaupt mit Zeitfahrrädern gestartet sind oder ob die mit einem normalen Straßenrad fahren mussten.
Ja, auch so Fragen, die man sich da stellen kann. Und also das ist für mich auch Sportsgeist. Jetzt hast du mir noch einen Ball zugeworfen zwischendurch, den ich wieder verloren habe. Ron Dennis. Ach ja, da gab es ja auch noch diese groteske Geschichte, nicht zu vergessen, mit dem Visum von den Fahrern aus, war es Eritrea?
Ja, ich meine, da gab es irgendwas. Also mit.
Die haben nicht alle ein Visum bekommen und deswegen ist ja auch der. Du weißt es ja, nicht gestartet oder wollte nicht beim Straßenrennen starten, der eritreische Fahrer. Auch für so eine Geschichte, Brexit, Engländer, kriegt euch mal ein. Euer Wetter ist, da kommst du aus Eritrea und bei euch ist nicht so schön, dass du unbedingt in England bleiben willst. Oder Schottland, um genau zu sein. Also auch ein Ding, finde ich unmöglich. Aber naja, was will man machen? So, haben wir noch irgendwas zur WM vergessen? Ich glaube, jetzt haben wir wirklich, Mountainbike-Bereich.
Ja gut, Mountainbike-Bereich, also da bin ich jetzt zu wenig fachkundig, als dass ich da irgendwie über das, ich habe es verfolgt, aber weiß ich nicht, kann da nicht so einen fachkundigen Kommentar abgeben wie zu einem Straßenrennen, aber ich fand das beeindruckend, wie Tom Pidcock das gemeistert hat, also da gab es dazwischen drin, also zum einen ist er relativ weit hinten gestartet, was trotzdem ja immer noch für Riesendiskussionen gesorgt hat, dass jetzt dann Van der Poel und Pidcock sozusagen einen Tag vor dem Wettbewerb von der UCI.
Darf ich kurz intervenieren an der Stelle? Sollen wir vielleicht so ein bisschen es auch chronologisch aufräumen? Also es war ja vorher dieses Short-Track-Rennen noch. Ne? Da muss man ja sagen, hat Pidcock und den deutschen Fahrer Riesendiskussionen, hat ihn abgeschossen oder nicht?
Lukas Schwarzbauer, ja.
Genau. Meine Meinung ist dazu, wenn irgendwie so ein kleiner Pidcock von hinten angeschossen kommt, dann machst du entweder die Tür zu und der fährt gegen dich und dann gewinnt, ne, dann wird auf jeden Fall Pidcock den kürzeren ziehen. Also das ist ja ein Persönchen, machen wir uns nichts vor. Oder, also meiner Meinung nach hat Pidcock da keinen umgeschossen, abgeschossen oder sonst was. Der Deutsche hat einfach die Tür nicht richtig zugemacht und hatte dadurch das Nachsehen gegen den schnelleren Pidcock. Insofern alles, also finde ich, kann man Pidcock keinen Vorwurf draus machen. Dann kam es ja zu dieser Regeländerung. Und ich weiß nicht, wie sehr du drin bist. Ich habe es mir zumindest so den einen oder anderen Artikel zugelesen. Ich glaube, es war ja so, dass wenn du in einer anderen UCI-Disziplin eine hohe Punktzahl hast oder weit vorne bist oder in der Welt, in der Rangliste sehr weit vorne bist, kannst du beanspruchen, dass du in einer anderen Disziplin startend auch einen Startplatz weiter vorne bekommst. In anderen Worten, wenn ein deutscher Kunstradfahrer mehrfach am Weltmeister schon gewesen wäre, hätte er beim MTB-Rennen auch weiter vorne starten können. So. Richtig? Ja, ne?
Dieselbe Diskussion hatten wir letztes Jahr bei der Gravel-WM, als die ganzen Profis das einzige Mal in der Saison bei einem Gravel-Rennen am Start standen und gleich ganz vorne im Startblock.
Genau. Pidcock war jetzt aber wiederum, der war halt angepisst, etwas geladen, weil er ja am Anfang der Saison durchaus Mountainbike-Rennen mitgenommen hat und deswegen auch seine Straßensaison später gestartet hat oder die Vorbereitung später gestartet hat.
Ja, also er hat es ja geschrieben später auf Social Media, er hat 3 Wochen seiner Tour de France Vorbereitung geopfert, um Mountainbike-Wettbewerbe zu bestreiten.
Und deswegen war er in der Situation, er profitierte einerseits davon, aber andererseits profitierten andere so deutlich mehr, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass er da ein bisschen ungehalten ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Also auch schwierige Kiste irgendwie alles drumherum. Ne? Also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, Mathieu van der Poel war ja dann so nett, in einer der einfachsten Kurven sich einfach selber auf die Nase zu legen und so die Diskussion über einen potenziellen Sieg seinerseits im Keim zu ersticken. Aber so richtig gut fühlte sich das nicht an.
Also Pidcock hat ja selbst hinterher auch geschrieben, dass er diese kurzfristige Änderung der Startaufstellung nicht gutheißen kann, beziehungsweise sie haben ja im geringen Umfang da, oder er hat nur selbst im geringen Umfang, sage ich mal, davon profitiert. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, also dieses Thema, wie es in dieser Petition von verschiedenen Fahrern unterschrieben wurde, auch gesagt wurde, gehört nicht zu einer WM. Also es ist nicht der richtige Platz, um das zu diskutieren, sondern das muss der Radsport-Weltverband anders regeln. Also außerhalb eines WM-Formats, wo wirklich die ganze Welt drauf blickt, darf man nicht so eine Baustelle aufmachen.
Weiß ich nicht. Ich habe einen anderen Gedanken gehabt. Vielleicht ist das genau der richtige Ort, aber es ist nicht zu diskutieren, ob das bei dieser WM stattfindet, sondern bei der nächsten. Man kann sich ja jetzt das Rennen angucken, wie es gelaufen ist. Ne? Also sowohl es gibt ja, ich weiß nicht, wie das bei so Verbänden ist und da wird es ja immer irgendwelche Treffen geben und so weiter. Ich meine, da kommen jetzt alle Nationaltrainer mal zusammen. Da sind viele an einem Ort, da sind die Fahrer zusammen. Vielleicht ist das auch genau der richtige Ort, um darüber zu sprechen, aber nicht einen Tag vorher die Regeln ändern. Also das geht ja gar nicht. Also
eben.
Nächstes Jahr fahrt er nur auf einem Rad, wird nur ein Rad werden oder so. Ist ja auch völliger Schwachsinn. Deswegen vielleicht schon darüber reden, aber dann halten wir für die Zukunft und nicht für das Hier und Jetzt oder das Damals und dann so weiter.
Ja, aber zum Rennen selbst, ich fand es extrem beeindruckend, wie sich dann Pidcock sukzessive davor gearbeitet hat und dann auch wirklich, ja, den anderen Nino Schurter und Samuel Gaes, beziehungsweise Samuel Gaes kam dann ja von hinten noch, aber Nino Schurter dann hat stehen lassen und souverän gewonnen hat, was natürlich dann, wie du schon sagtest, schade war, dass Van der Poel da in dieser einer der ersten Kurven schon abgeflogen ist, weil das wäre echt spannend gewesen zu sehen gewesen, wäre spannend gewesen, das zu sehen, wie er sich da hätte schlagen können. Also, weil ich finde es hochinteressant, wenn so disziplinübergreifend Athleten aufeinandertreffen und sich mit ihrer Leistungsstärke vergleichen. Also man hat es letztes Jahr auch bei der Gravel-WM dann gesehen, wo Gianni Vermeersch gewonnen hat, weil oft ja doch die Diskussion ist eigentlich eine schöne Diskussion, unter disziplinübergreifend kommt, ja, wer ist denn eigentlich der bessere Athlet? Ist es jetzt ein Tom Pidcock? Ist es ein Nino Schurter? Wer ist von der reinen physischen Stärke besser?
Ja, aber das ist auch so, ich finde, es gibt diesen schönen Ausdruck der akademischen Diskussion, ne? Wie will man das überhaupt jemals, also du, das Einzige, was du machen könntest, ist meiner Meinung nach, du nimmst einfach, ne, den MTB-Land wirst du ja auch nicht gerecht, wenn der Downhiller sagt, ja Moment mal, ich gehöre genauso mit zu dieser Disziplin, dem Zeitfahrern wirst du, kann genauso argumentieren. Also ich fände es cool, wenn man mal einfach so eine Art, es gibt ja, in der Leichtathletik gibt es ja auch den Zehnkampf, ne? Vielleicht sollte man das auch mal einführen in irgendeinem
Fünfkampf. Drum, ja, also Bahnrad, Mountainbike, Straße, also im Prinzip alle Wettbewerbe, die jetzt bei dieser Superrad-WM waren, auch Kunstradfahren vielleicht.
Jetzt lassen halt wir mal die Kirche im Dorf, ne? Also bei der Leichtathletik gibt es das Gehen auch nicht im Zehnkampf.
Stimmt, ja, vielleicht so ein Multidisziplin-Weltmeister zu gründen. Wäre gar keine schlechte Idee, finde ich, aber finde ich spannend.
Ja, wahrscheinlich sind dann aber nur irgendwelche Bekloppten wie wir, die da sich freiwillig melden, so einen Scheiß mitzumachen. Also was hatten wir? Bahn, Straße, ne? Natürlich Straße, ja. Zeitfahren und, aber Bahn dann auch hier so Madison und Sprint oder irgendwie so.
Kairin, ja.
Ja, Kairin. Kairin kommt bei mir von keine Ahnung, wie das läuft. Also ne, so und dann Zeitfahren, Straße, klar, dann Downhill natürlich, ne, MTB. Dann hier so Cross-Country, weil dann hat man beide Extreme abgedeckt.
BMX war noch vielleicht?
BMX auf jeden Fall, aber nur diesen Kunstteil, nicht das schnelle Fahren. Ja, und dann Bahnrad. Und dann natürlich noch ein Abschluss, wird dann im Finale ausgespielt bei der Bahn, beim Radball, wer gewonnen hat. Ja, so, ganz großer Quatsch. Aber naja, muss ja auch mal sein. Nein, aber wir haben ja jetzt auch genug Zeit, uns dafür zu qualifizieren, ne? Weil das ist ja dann erst wieder in 4 Jahren. Insofern sind wir dann ganz weit vorne mit unseren Gedanken hier. Gut, ja, ich kann jetzt gehen. Ja, das war's. Ja, eine schöne WM.
Das war's zur WM, ja.
Eine schöne WM, die man so gerne wieder sieht in 4 Jahren. Dann, ja, hoffe ich. Vielleicht aber auch schon früher. Also vielleicht hat man auch ein bisschen gelernt oder im Sinne von gesehen, wie erfolgreich das ist, wie viel Spaß das gemacht hat, wie gut das auch für die Athleten ist, die sonst vielleicht in Randdisziplinen weniger wahrgenommen werden und jetzt mal auch so ein bisschen zumindest vom Rampenlicht eines Evenepoels abbekommen können oder Mathieu van der Poel. Im nächsten Punkt haben wir eigentlich stehen, diese Rennen stehen an, aber da würde ich jetzt ganz einfach mal so sagen, es gibt da ein Rennen, das vielleicht die anderen ein klein wenig
in den Schatten stellt.
In den Schatten stellt.
Beziehungsweise, es gibt doch noch die ein oder andere Event, was man zumindest mal erwähnen sollte. Also jetzt am Wochenende sind die Cyclassics. Vielleicht auch der ein oder andere Hörer oder die Hörerin als jedermann, jeder Frau dabei. Dann René Vitour sagt vielleicht den meisten nichts, ist einfach ehemalige Benelux-Rundfahrt und die Deutschlandtour.
Deutschlandtour.
Nächste Woche.
Ja, habe ich bis jetzt mich zu wenig reingearbeitet. Ich weiß, das Finale ist in Essen in 2 Wochen.
In Bremen.
In Bremen? Ah, dann, da siehst du, so wenig habe ich mich. Ah, nee, ich hatte mir es jetzt. Jetzt wird auch vieles klar.
Eine Etappe endet in Essen, aber die letzte Etappe endet in Bremen.
Ja, ich habe mir notiert und da steht sogar in meinem Kalender drin: Finale in Bremen, in Essen. Aber da wird das Finale in Essen sein und nicht, also das Finale von der Etappe in Essen und nicht das Finale der Tour. Alles klar, so macht das auch alles Sinn, dass das an einem Samstag ist. Ich habe mich schon gewundert, warum ist das Samstag, das Finale nicht am Sonntag. Aber jetzt weiß ich es halt auch, dann, ich Idiot. Ach, aber ein langer Transfer dann, ne? Von Essen nach Hannover an dem Samstag noch. Also Deutschland ist jetzt nicht so groß, dass du solche Transfers da bauen musst eigentlich.
Na gut, aber im Prinzip ist die jetzt dann wieder nur auf den ganzen Etappen im weiteren Westen bzw. Norden später unterwegs.
Ja, gut. Aber darüber möchten wir jetzt nicht en Detail sprechen, über die drei Rundfahrten, obwohl wir die Deutschlandtour wahrscheinlich mal in einer der nächsten Sendungen dann auch so zumindest am Rande streifen. Es ist das, was wir bei der letzten Grand Tour vernachlässigt haben. Die Berichterstattung wollen wir jetzt bei der Vuelta ein bisschen besser machen. Es ist nämlich Vuelta-Zeit. Die früher so genannte Rundfahrt der Verlierer, weil nur noch die gestartet sind, die sonst in dem ganzen Jahr nichts erreicht oder nicht große Sachen gewonnen haben. Finde ich, ist dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr gut besetzt. Und wenn auch nur die Hälfte von dem, was die Fahrer im Sinne von durch ihren Namen versprechen, eingehalten wird, glaube ich, dass es ein Top-Rennen sein kann. Spanien so als Landschaft, als Gegend ist sowieso immer toll gewesen. Deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge, wenn man sich so die Starterlist anguckt, dass das eine waschechte Grand Tour werden kann. Also
ja, und es spannt so ein bisschen den Bogen, wenn man sich so die Geografie von Spanien anguckt, beziehungsweise wenn man sich selbst nicht in Spanien auskennt, welches sind die beiden großen Städte, die man mit Spanien assoziiert? Madrid und Barcelona.
Also Malle und Ibiza. Entschuldigung. Nein,
das
natürlich nicht.
Das muss auch sein, ja. aber das sehen vielleicht viele, wie man so schön sagt, als 17. Bundesland, ja.
Weder das eine noch das andere habe ich je besucht. Dafür war ich mindestens in eins, warte, ich gucke gerade mal, ich war schon in eins, zwei. Naja, okay, ist jetzt auch nicht so übertrieben viel, ne? In zwei Städten davon, die wirkliche Orte sind. Genau, du sagst, dein Bogen wird gespannt. Es geht. Dieses Jahr, finde ich, wird überraschenderweise sehr viel ausgelassen an Gegend. Ne? Also es ist sehr viel in Katalonien oben unterwegs, geht die Küste runter. Aber so der Süden und der Südwesten wird viel ausgespart.
Naja, auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, dass die Veranstalter da gelernt haben aus der Vergangenheit, weil man muss ja bedenken, es wird immer wärmer tendenziell, auch in Spanien. Und gerade wenn man jetzt so eine Vuelta im August oder noch in den September veranstaltet, können da halt noch extreme Temperaturen vorherrschen. Und gerade im Süden bzw. Südwesten ist es dann, hat man in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, extrem heiß teilweise. Vielleicht war das ein Hintergedanke, den man hatte, aber ansonsten hast du schon recht. Es ist relativ, sag ich mal, entweder im Südosten oder im Norden unterwegs.
Vielleicht macht man auch einfach nur einen Bogen, um das wirklich in der, ich weiß gar nicht, wann genau Start ist, aber es dürfte parallel laufen.
Eine Woche Samstag, also am, was ist das, 26.
Du weißt doch gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich meinte doch, vielleicht macht man auch einen Bogen um den Süden, sagen wir mal im weitesten Sinne, weil natürlich zeitgleich das großartige Badlands-Start, der Badlands-Start ist. Da bist du nicht so zu Hause, das sehe ich dir deswegen auch nach, das ist mehr mein Part, das Gravel-Rennen, was im Süden von Spanien startet.
Ja, aber die fahren ja in der Nähe von Almeria los, richtig?
Granada, genau, Granada ist Start, am 3. September, also ist noch ein bisschen Zeit. Hatte da gestern auch noch jemand Kontakt, kurz, ganz bisschen nur, der da starten wird. Also in der Gegend hast du doch auch eine Zeit lang gewohnt, ne?
Ja.
Wäre das nicht auch was für dich oder ist dir das zu gravelig? Also zu.
Wäre schon mal interessant. Also gerade wenn man die Gegend schon so ein bisschen kennt und dann auch abseits der Straßen, wenn man weiß, wie es da aussieht, da ein Rennen zu fahren, das ist schon eine Herausforderung.
Ja, also ist ganz, ganz oben auf meiner Liste an Sachen, die ich noch sehr, sehr gerne machen würde. Aber ne, ist halt auch echt warm in der Zeit in der Wüste. Insofern, ja, vielleicht, also würde mich einerseits freuen, wenn das so ein bisschen der Grund ist, warum man in so Richtung Nordwesten, Nordosten gegangen ist mit der Strecke. Ich befürchte nur, dass man so weit, also man wird nicht den spanischen Südosten immer ausklammern. Es sei denn, man wird terminlich dann doch nochmal irgendwann den ganz großen Wurf machen. Ja, wir haben uns kurz vorher überlegt, dass wir ein bisschen darüber sprechen, dass wir jetzt nicht die ganze Strecke durchgehen, sondern vielleicht mal so bis zu der potenziell ersten Sendung gehen und dann immer wieder peu à peu besprechen, was für Etappen kommen werden, weil jetzt vielleicht noch das eine oder andere Highlight, aber ansonsten, wann ihr den Kalender auf jeden Fall ankreuzen müsst, aber ansonsten jetzt nicht alles durchgehen. Es startet am kommenden Samstag mit einer meiner Lieblings-, zumindest in Bezug auf die Optikdisziplinen und das noch in einer meiner absoluten Lieblingsstädte, den schönsten Städten überhaupt, ein Mannschaftszeitfahren in Barcelona. Dachte mir schon so, oh, das könnte aber schwierig werden. Die meisten wissen es ja, Barcelona ist relativ schachbrettartig aufgebaut. Und das führte in meiner Wahrnehmung dann so nach dem Motto, uiuiuiui, da gibt es bestimmt viele 90-Grad-Kurven. Man fährt an der Sagrada Familia vorbei. Also auch, es wird mit an Sicherheit wunderschöne Bilder geben. Aber diese Kurven machen mir schon ein bisschen Sorgen.
Ja, da sind einige 90-Grad-Kurven drin, wenn man sich das auf der Karte anguckt. Wollen wir mal hoffen, dass es da trocken ist, dass da zu keinen unschönen Stürzen oder sowas kommt. Aber es ist auch für einen Mannschaftszeitfahren gut. 15 Kilometer ist jetzt nicht super lang, aber ich meine, letztes Jahr gab es ja auch zum Auftakt Mannschaftszeitfahren, wo Jumbo gewonnen hat. Und da waren doch schon einige Abstände da.
Aber es ist nicht mehr so, dass das gedeckelt ist, ne? Das fand ich ja eigentlich, also ich finde ja immer grundsätzlich diese Deckelung bei so bei Mannschaftsdisziplin eine gute Sache eigentlich, ne? Also das jetzt nicht. Ich glaube, diese Diskussion gab es schon immer und wird es immer geben. Aber im Grunde genommen finde ich das, ich versuche mal gerade rauszufinden, wie es letztes Jahr aussah. Eigentlich finde ich das eine gute Sache. Genau, in Utrecht war es das Mannschaftszeitfahren, wo es dann Abstände gab von Jumbo-Visma, von 13 Sekunden auf den zweiten, 14 auf den dritten und dann, ich sag mal, auf das letzte Team gab, man konnte sich schon gut 2 Minuten einfangen. Also ich fand diese Deckelung, die es früher gibt, eigentlich eine vernünftige Sache, weil das Mannschaftszeitfahren ja dann doch nicht zu sehr ins Gewicht fallen sollte. Und ja, aber gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr, ne? Also wird es jetzt nicht mehr angewandt.
Nee, ich fand tatsächlich das Format mal ganz interessant. Kann sich vielleicht noch daran erinnern, am Anfang der Saison bei Paris-Nizza, das mal ausprobiert hat, wo tatsächlich die Zeit des ersten Fahrers genommen wurde. Also man hat gesehen, letzten Endes hat es nicht große Auswirkungen auf das Ergebnis gehabt, aber zum Zuschauen war es einfach cooler, wenn da am Ende wirklich ein Fahrer noch sprintet.
Ja, auf jeden Fall. Aber die so gesamtgroße Hoffnung, dass sich dadurch was ergeben wird, das war ja nicht der Fall. Zweiter Tag geht es dann schon, naja, bergig ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber geht es oben in Katalonien weiter. Also es ist ein Start minimal nördlich von Barcelona, der dann einmal rausgeht, über einen Berg fährt und dann, wie ich behaupten möchte, eine Sprintankunft in Barcelona Stadt angeben wird. Also es gibt ja noch einen Hügel am Ende, ne? So, wie viel?
Naja, es ist doch, wie heißt es? Also, ich war noch nie in Barcelona, aber das ist doch diese berühmte Montjuïc zu diesem Schloss.
Weiß ich nicht. Ich war schon zweimal in Barcelona, aber ich kann mir sowas ja nicht mehr, habe ich ja kein Gedächtnis für. Ich guck mal, wir haben sogar einen Hörer, der hat, weiß ich nicht, ob er noch in Barcelona lebt oder da gelebt hat. Ja, da gibt es so ein Hügelchen, da geht es so raus, ne? Aber war das nicht auch Alto del Costel del Mucit? Ja, das klingt so wie das, was du eben ausgesprochen hast. Da geht's hoch. Aber ich glaube am Ende, die letzten Meter sind ja dann wieder flach. Ich glaube nicht. War das nicht mal bei der WM in Barcelona oder bei dem Olympiarennen in Barcelona oder irgendwo oder auch? Bei
Olympia kann sein, ja.
Wo dort, ne, also das sind jetzt 900 Meter mit 9,4%, die 3 Kilometer vom Ziel gefahren werden. Also, ja, also ich sag mal.
Zum Ziel selbst geht es ja auch nochmal hoch.
Ich sag mal, vor 2 Jahren hätten wir wahrscheinlich gesagt, das haben sie für Valverde gemacht. Vielleicht jetzt.
Vielleicht haben sie es dieses Jahr für Roglic gemacht.
Ja. Das, oder ich müsste dann nochmal gucken, müsste mich gleich nochmal entscheiden, für wen sie es gemacht haben, wenn ich die Startliste genau auf habe. Dann weiß ich das ein bisschen besser. Aber wird auf jeden Fall ein großes Spektakel am Sonntag, davon gehe ich ganz stark aus. Das ist aber auch jetzt nicht, nächste Woche Sonntag, ja, ich muss dann ein bisschen hier noch durcheinander kommen.
Ja, und dann sind wir auf der dritten Etappe schon bei der ersten Bergankunft, ja. Suria nach Arinsal, Andorra, 158,5 Kilometer nur, aber mit einem ganz, mit einem langen Anlauf, sage ich mal, und mit zwei schweren Bergen zum Schluss, Coldorino und Coldordino. Und Bergankunft in Andorra, wobei das nicht so die Auffahrt ist, die man von der Tour de France nach Arcalis zum Beispiel kennt, sondern das sind am Ende dann ja 8,3 Kilometer mit 7,7% und Spitzen bis zu 13%. Das scheint schon recht steil zu sein.
Und man fährt halt auch über 2000, ja, nicht ganz, also aber sehr nah dran an 2000 Meter Höhe. Und ja, das muss, haben wir schon oft genug gesagt, ne, das liegt auch nicht jedem Fahrer. Also ne, da stößt manch einer schon so langsam an eine Grenze, die für ihn dann das Ganze ein bisschen ja, schwieriger macht als für andere und wird man mit Sicherheit schauen. Also, ne, also vielleicht ein Sergio Higuita wird da weniger Probleme haben als dann ein, wen soll man jetzt mal rausgreifen, einfach irgendein, keine Ahnung, Sepp Kuss hat
Jonas
nie Probleme.
Vingegaard, ja, ja, das ist ein schlechtes Beispiel. Wo würde man denken, als Däne vielleicht kommt da nicht aus dem Hochgebirge, aber er trainiert ja sehr viel in der Höhe, von daher
immer nur
das
da.
Jetzt nicht das große Problem sein.
Nee, über Vingegaard müssen wir natürlich auch gleich sprechen. Dann geht es am nächsten Tag von Andorra nach Tarragona, also zurück an die Küste sozusagen, südlich von Barcelona gelegener Ort. Und ja, ich glaube, das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Sprintankunft da am Meer. Ich kann mir auch nicht vorstellen, also die fahren ja jetzt auch nicht am Meer entlang, sondern fahren relativ straight geradeaus aufs Meer zu, dass da jetzt irgendwelche Windkantensituationen am Ende passieren würden. Die Berge halten sich in Grenzen. Das sind, glaube ich, zwei Drittkategorie-Bergen. Also alles andere als Sprint bei dieser vierten Etappe, die dann am Dienstag läuft, würde mich wundern. Sprich, Einspruch gerne.
Ich würde auch Ausreißern da eine Chance geben. Weil wenn man sich da mal so die Topografie der gesamten Etappe anguckt, gibt es da schon also viele Wellen. Auch so, wenn du nach Kilometer 50 guckst, gibt es einen Anstieg über 4-5 Kilometer, der recht steil aussieht. Der ist überhaupt gar nicht kategorisiert. Dann geht es wieder steil bergunter. Dann geht es wieder über einen unkategorisierten Anstieg. Und dann hast du im Prinzip nur ein Flachstück über, sag ich mal, 30 Kilometer. Mhm. Und dieser erste Dreierberg, der ist zwar nicht super steil, aber dafür recht lang, genau wie der zweite Dreierberg, der ist dafür ein bisschen steiler. Also ich will sagen, Sprinter, klar, gute Chancen, aber muss schon ein bisschen klettern können als Sprinter. Mhm. Aber ich will auch den Ausreißern
ein Argument spricht noch für die Sprinter, es ist die vierte Etappe und es gab noch keine Sprinterkunft bisher. Die sind halt heiß und die...
Gut, dann sage ich wieder, was für die Ausreißer spricht. Viele werden dann nach dem Bergetappe schon großen Rückstand in der Gesamtwertung haben. Und daher wird eher eine Ausreißergruppe fahren gelassen.
Okay, also wir haben für beide Seiten gute Argumente, wie oft. In zwei Wochen wissen wir mehr. Ja, ziemlich genau zwei Wochen wissen wir mehr. Ja, und danach die Etappen. Vielleicht gehen wir mal nur so skippen durch. Welche Kalendertage man sich vielleicht besonders anstreichen sollte. Also
es gibt noch zwei Highlights ums, oder beziehungsweise diese Vuelta hat drei Highlights, diese Andorra-Etappe im Prinzip und dann Etappe Nummer 13 zum Col du Tourmalet, ja, also da spannt sich so ein bisschen der Bogen auch wieder zur Tour de France Femme, die auch auf dem Tourmalet waren. Und jetzt bei der Vuelta, wenn du dir die Etappe mal anguckst,
ja.
Sind zwar nur 135 Kilometer, aber es ist wie eine Achterbahnfahrt.
Ja, Achterbahn ist, das trifft es auch wirklich gut. Kannst du mir aus dem Kopf raus sagen, ohne hinzugucken oder ohne dir Mühe zu machen, warte mal, 9.8.? Das kann nicht sein, das Datum.
8.9., ja. Das ist
ach so, Freitag. Ja, klar, also so rum. So rum macht es natürlich Sinn. Ist ein Freitag, ja, schön. Da kann man ja lange gucken. Tourmalet übrigens, an dieser Stelle nur ganz kurz am Rande angesprochen, bin ich bei hier Swift Climb Portal gefahren. Ich dachte mir an dem Tag, an dem die Tour de Femme da den Aspin und den Tourmalet hochgefahren ist, mache ich das auch. Bin beide hochgefahren und war danach ordentlich groggy. Also kann man machen, kann man machen, tut aber weh. Ja. Und ich denke, man muss aber die Tourmalet-Etappe dann auch wirklich in Kombination mit der Etappe am Tag darauf den Samstag noch sehen, weil die ist ja auch knüppelhart. Also die sieht ja auch nicht aus, als wenn es da Spaß. Also dieser Col de la Eroimendi sieht jetzt nicht aus, als wenn man da morgens vor dem Frühstück auf leeren Magen hochfahren möchte. Ich gucke gerade mal, ob man da so eine Wertung Puerto Lujo, nee. Komisch, der wird ja gar nicht hier auf. Heißt der anders? Also ich vermute mal, der heißt hier Puerto de la Rau und hat 14,9 Kilometer mit 8%. Boah, muss man mögen. Behaupte ich jetzt einfach mal, ne? Auch mit sogar einem kleinen Teil zwischendurch, wo es wieder bergab geht. Also diese, man darf sich da nicht von den 8% täuschen lassen. Da sind viele 15%er und auch 16% dabei. Also ich glaube, dieser Samstag wird auch unangenehm.
Ja, also in Kombination, wie du schon sagst, mit der Freitagsetappe zum Tourmalet ist das ein Schlüsselsegment der Rundfahrt und das zweite Highlight ist Etappe 17 ja, zum Angliru. Ja, so das typische Vuelta-Ankunft am Angliru. Den Berg bin ich auch schon mal selbst gefahren und ja, also es ist extrem unrhythmisch mit vielen steilen Passagen und auch schon die Anfahrt dahin ist kann man mal machen. Also wenn man eine ganz gute Form beisammen hat und eine Gegend zum Radfahren sucht, wo so ziemlich fast gar nichts los ist, also die relativ abgelegen ist und wo man alleine mit sich und der Natur ist und auch an dem Berg ist kaum jemand, dann kann man da im Juni, Juli gut hinfahren, weil es auch relativ kühl ist. Also Nordspanien ist eine Reise wert.
Also ich finde das mit dem unrhythmisch, das würde ich jetzt aber, wenn ich mir so das Profil angucke, nicht so zwingend unterschreiben, weil es ist ja konsequent immer über 20%. So. Also ich finde das relativ rhythmisch, also da ist alles schwarz, ne? Also
ja gut, du hast dann halt immer diese Spitzen, da gibt es glaube ich 8 oder 10 Segmente, das prominenteste ist La Cuenca des Cabres, wo eben diese 24% über 300, 400 Meter sind, was auch die spektakulärsten Fernsehbilder immer liefert. Ja, und dazwischen drin hast du halt immer so flachere Stellen mit über 10%.
Bist du den Berg von Anfang bis Ende, also das sind von der Kilometerzahl her ja so 12,5, durchgefahren, ohne einmal einen Fuß aus der Pedale zu nehmen?
Ja, ich bin da so hochgefahren. Das ging mit 34, 32.
Wie so oft ziehe ich meinen Hut vor so einer Leistung?
Wobei die Kunst besteht eigentlich nicht darin, sage ich mal, rein von der physischen Kraft da hochzufahren, sondern die Traktion zu halten. Also okay. Wenn man nicht so sehr im Bergfahren geübt ist oder beziehungsweise nicht der Geschickteste auf dem Fahrrad ist, wie es ich von mir sagen würde, dann bestand für mich eigentlich die größte Schwierigkeit darin, entweder das Vorderrad nicht so weit hochgehen zu lassen, dass man sozusagen hinten überkippt, aber auch das Gewicht nicht zu weit nach vorne zu verlagern, weil da ist es immer oder oft ist es da feucht, ein bisschen schmierig, rutscht dir das Hinterrad durch. Also du musst da gut die Balance halten auch.
Das Gute ist, man muss es ja nicht, wenn man sich fährt, ne? vielleicht noch so eine Anmerkung, dass so wie ich finde, jetzt auf den ersten Blick, wir werden aber genauer nochmal auf die Etappen eingehen, fehlt mir so ein bisschen in der letzten Woche so die Höhepunkte. Also ich weiß nicht, ob das... Also die Etappe zum Angliru ist Etappe Nummer 17, danach kommt jetzt eigentlich mal so richtig nichts. Ne? Also danach kommt noch eine Etappe direkt am folgenden Tag, Etappe Nummer 18, mit nochmal Anstiegen, die aber von der Qualität her nicht mit den Anstiegen der vorher angesprochenen Etappen mithalten können. Insofern finde ich das ein bisschen interessant, dass man da diesen Weg geht, auch kein Zeitfahren mehr am Ende, sondern eigentlich so ein bisschen, auf dem Papier finde ich, als wenn die Rundfahrt so ausplätschern würde.
Ne? Na gut, auf der anderen Seite kannst du aber sagen, du hast halt diese zwei Bergankünfte, dann hast du eine Flachetappe und dann nochmal so eine Klassiker-Etappe. Mhm. Das ist ein bisschen, haben wir, glaube ich, bei der Streckenvorstellung im Januar war es, schon gesagt, dass das so ein bisschen anderer Ansatz mal ist, so eine
genau.
Lüttich-Bastogne-Lüttich-Etappe, sag ich mal, als Schlusspunkt vor Madrid zu setzen.
Mhm. Könnte interessant werden. Also wie so immer bei solchen Planungen oder bei solchen Etappen, könnte interessant werden. Aber wenn jetzt an dem Tag irgendwie, sagen wir einfach mal, Fahrer X 3 Minuten Vorsprung hat auf Fahrer Y, muss da schon viel passieren, dass sich da irgendwie beide, ne, also klar, wenn der eine Fahrer kein Team mehr hat und der andere, es gibt Szenarien, ja, ich kann mir Szenarien kreieren in meinem Köpflein, die das da spannend machen. Warten wir mal ab. Wenn wir schon über Fahrer sprechen, gucken wir vielleicht mal einen Blick auf die Starterliste und würden dann auch schon vielleicht für uns so mal sagen, ja, da kann ich mir vorstellen, dass da mal so ein rotes Trikot dieses Jahr noch hingeht.
Ja gut, was natürlich auffällig ist, dass
noch nicht, wir müssen vielleicht noch sagen, es sind noch nicht alle Fahrer benannt. Ne? Also es gibt auch Teams wie zum Beispiel Astana. Ich glaube nicht, dass sie nur mit David de la Cruz starten bisher.
Nee, es ist noch kein einziges Team benannt, um ehrlich zu sein.
1, 2, 3.
Wenn wir die Aufnahme machen.
Doch, Jumbo Visma hat zumindest laut Pro Cycling Stats komplett.
Gut, oder die haben jetzt mittlerweile ihr, wenn sie bei Pro Cycling Stats einen grünen Haken haben, dann haben sie es mittlerweile bekannt gegeben, aber offiziell habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Kann natürlich sein, dass das jetzt innerhalb der letzten 2-3 Stunden
bekannt gegeben
wurde schon. Aber offiziell bekannt gegeben hat da jetzt noch keine Mannschaft das Aufgebot. Klar, so eine Mannschaft wie Jumbo-Visma, die wissen wahrscheinlich schon, wen sie haben, wollen es dann aber noch nicht bekannt geben, beziehungsweise warten jetzt noch, weil gerade zum Beispiel läuft noch die Burgos-Rundfahrt und da will man natürlich abwarten, ob da alle heil durchkommen. Nicht, dass man dann wieder ähnlich wie beim Giro, wo Tratnik noch diesen Unfall hatte, kurz vorher mit dem Autofahrer und dann noch gefühlt das halbe Team nachnominieren musste. Das will man natürlich vermeiden.
Aber wenn wir jetzt mal mit dem, also wir können jetzt nur zu diesem Zeitpunkt damit arbeiten, was wir an Namen zur Verfügung stehen haben, welche kolportiert werden. Also alle Einschätzungen gingen von Stand heute aus.
Die Favoriten sind klar. Also die haben mir ihren Start schon fest zugesagt und kann man auch schon einigermaßen einschätzen. Worauf ich hinaus wollte, auffällig, dass Jumbo-Visma so gefühlt jetzt mit der Brechstange versucht, das zu schaffen, was meine ich noch nie jemand geschafft hat, nämlich ein Team alle 3 Grand Tours in einem Jahr zu gewinnen. Sie schicken Vingegaard und Roglic. Auf der einen Seite kann man sagen, super, also sie haben da 2 Leute, die die Rundfahrt gewinnen können. Auf der anderen Seite ist natürlich so die Frage, gibt es dann Kompetenzgerangel irgendwie, weil klar, Roglic, der würde gerne mit dem, ich glaube, der 4. Sieg wäre es dann, wäre alleiniger Rekordhalter bei der Vuelta. Und Vingegaard möchte natürlich auch jetzt dann mal mal eine andere Grand Tour gewinnen als die Tour.
Ja, und ein Double alleine schon, ne? Das ist ja auch schon mal etwas, was irgendwie, ich sag nicht Alleinstellungsmerkmal, aber was ihn aus einer
Froome hat es geschafft, 2017, aber da gab es auch das eine oder andere Nebengeräusch.
Der war der Letzte, der es gewonnen hat. Ich glaube, davor, das haben wir heute nämlich noch, habe ich nämlich die Tage noch nachgeguckt, davor war es, glaube ich, Contador. Irgendwie so 2007 oder so, vielleicht 2009, irgendwie so um den Dreh rum. Aber es ist etwas, das schaffen halt nicht. Also die Tour zu gewinnen schaffen schon wenige, aber dann im gleichen Jahr noch den Giro oder die Vuelta zu schaffen, das schaffen noch mal weniger. Ja, sie versuchen es mit der Brechstange. Sepp Kuss auch mit dabei. Also die Mannschaft ist schon so, dass man sagt, ja, da muss man erstmal aufstellen können.
Bei Sepp Kuss finde ich es ja noch krasser. Also für den ist es dann nach dem Giro und der Tour die 3. Grand Tour in diesem Jahr.
Ja, weißt du was, er versucht das hier von, helf mir auf die Sprünge, der die 20 Grand Touren hintereinander gefahren ist.
Adam Hansen.
Ja, genau, der macht den Hansen. Ich glaube, er versucht, Adam Hansen Konkurrenz zu machen, anders kann ich mir
nicht. Und er war sogar 14. beim Giro, sehe ich gerade, und 12. bei der Tour. Also auch was die Platzierung angeht, macht ihm da kaum einer was vor. Also alle 3 Grand Tours, sage ich mal, in den Top 15 zu beenden.
Das ja, schon vielleicht, was. Ja, genau, vielleicht ist das sein Ziel auch noch. Und wenn sich jetzt mit Vingegaard in guter Form, Roglic auch in guter Form, Sepp Kuss, dann würde auch wirklich, behaupte ich mal, sich das Team Movistar wirklich, wirklich anstrengen müssen, um den Mannschaftstitel da zu holen. Weil die 3 vorne, boah, da musst du aber schon da musst du schon viel Luft aus Analois Reifen rauslassen, um das noch kaputt zu machen. Ich finde das auch interessant, wie also Jumbo mit dieser Doppelspitze, wenn das funktioniert, wenn die 2 sich nicht uneins sind, wenn persönlicher Ambitionen vielleicht auch zurückgestellt werden, dann kann das natürlich einfach nur auf den Sieg von Jumbo hinauslaufen. Weil es sind nun mal einfach, wie viel Grand Tour-Siege? Drei Vingegaard und Roglic, dreimal Vuelta, einmal Giro,
vier.
Ne? Also das sind 7 Grand Tour-Siege, die zwei da auf dem Buckel haben. Das ist einfach herausragend und überragend.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Vingegaards Form ist ein Fragezeichen, sag ich mal, weil der nach der Tour de France kein Rennen mehr, kein Vorbereitungsrennen in dem Sinne bestritten hat. Bei Roglic ist es dagegen schon, kann man das eher festmachen. Der hat jetzt heute am Donnerstag eine Etappe bei der Burgos-Rundfahrt über den Picon Blanco gewonnen. Also da sieht man schon, der ist super in Form und da muss erstmal Vingegaard dagegen halten können.
Vingegaard ist 5 Rundfahrten dieses Jahr gefahren und seine schlechteste Platzierung war am Ende Platz 3. Das muss man sich mal vorstellen irgendwie. Ne? Die anderen hat alle gewonnen natürlich, ne? Das ist keine Frage.
Ja, und auf der anderen Seite natürlich der große Gegenspieler Remco Evenepoel, der Titelverteidiger. Dem würde ich nicht viel schlechtere Chancen einräumen. Aufgrund
Meinung, deswegen bin ich gespannt.
Der Gegebenheiten, also ich sehe 2 Punkte tatsächlich, die gegen Remco Evenepoel sprechen. Das ist zum einen diese Armada, sage ich mal, von herausragenden Bergfahrern bei Jumbo-Visma, die ihn da attackieren wird, mit denen er sich herumschlagen muss. Und das andere sind diese 2 Sperrenankünfte am Tourmalet und am Angliru. Der Tourmalet, glaube ich, könnte ihm die Höhe zu schaffen machen und am Angliru wird ihm dieser ruppige, steile Berg nicht so sehr liegen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich wieder sagen, es gibt auch einige Etappen, gerade wenn wir über die 20. Etappe gerade gesprochen haben mit dem Klassikerprofil, für einen, der 2-mal Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen hat, liegt das super. Also sehe ich auf Augenhöhe mit den beiden Kapitänen von Jumbo. Und sind so die 3 Favoriten, würde ich sagen.
So, dann möchte ich jetzt hier mal auch noch ein bisschen wildern. Warum ist der Name Enric Mas noch nicht gefallen? Also ich bin jetzt nicht der große Enric Mas oder neue große Enric.
Na gut, man muss ja sehen, er hat sich das Schlüsselbein, glaube ich, gebrochen bei der Tour de France. Jetzt wurde bestätigt, dass der die Vuelta fährt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, er hat die Vuelta zu seinem großen Ziel ausgerufen, schon vor Saisonstart.
Er ist ausgeruht?
Von daher... Ja, ist gut. Kommt drauf an, wie er trainieren konnte nach seiner Verletzung.
Ja, also man könnte es, positiv formuliert sagt, er ist ausgeruht. Negativ formuliert, seine Verletzung hat ihn so behindert, dass er nicht richtig trainieren konnte. Andererseits hast du auch Leute schon 3 Tage nach dem Schlüsselbeinbruch wieder auf dem Rad gesehen, ne? Würde ich auch so als, möchte ich aber nicht jetzt so irgendwie vergessen sehen, weil ich glaube, wie du schon sagst, es war sein großes Ziel diese Saison. Und wenn da jetzt gar nichts kommen würde, das wäre schon ein bisschen enttäuschendes hart, aber fände ich schade. Also auf ihn setze ich etwas einfach im Punkto Spannung dann auch, ne? Also dass es spannend wird. Juan Ayuso, der 20-jährige Spanier, habe ich auch schon mehrfach jetzt so gehört im weiteren Umfeld.
Na gut, der stand schon im letzten Jahr auf dem Podium bei der Vuelta.
Eben. Hat gelernt daraus.
19 war der schon Dritter bei der Vuelta und ist auch, er muss sich die Kapitänsrolle mit Joao Almeida wahrscheinlich teilen, respektive Jay Vine, muss man mal sehen, wie sich das
entwickelt. Ja, eben, die klassische Dreierspitze.
Aber ja gut, kommt so ein bisschen drauf an, wie die Teamstrategie ist oder beziehungsweise wie die sich untereinander grün sind, aber ansonsten kann er auch den nächsten Schritt machen und vielleicht Zweiter werden. Also für ganz vorne sehe ich jetzt so die mannschaftliche Geschlossenheit nicht bei dem Team.
Aber wir müssen dann auch mal so festhalten, ne? Also wenn man sagt, okay, Almeida, Ayuso, Jay Vine, Dreierspitze, sagen wir, okay, wie die sich grün sind, wie die sich, ne? Andererseits sagen wir auch, Vingegaard und Roglic, die 2 als Doppelspitze, wenn das funktioniert. Also es sind so ganz viele Eventualitäten. Ne? Stell dir mal vor, Roglic ist den letzten Nachtisch von Vingegaard, der ist sauer, dann läuft da gar nichts mehr. Ne?
Nee, stimmt.
Es sind so viele zwischenmenschliche Sachen. Wen haben wir denn noch? Also ich hatte noch
zwei andere Fahrer noch. Carapaz, der auf der Tour auf der ersten Etappe ausgeschieden ist. Und gut, da hieß es dann auch erst, er hat sich irgendwie die Kniescheibe gebrochen, aber es ist wohl nur irgendwie so ein Riss gewesen sozusagen. Aber ich kann mich an einen anderen Fahrer erinnern, der sich auch mal bei der Tour de France die Kniescheibe gebrochen hat und wenig später die Vuelta gewonnen hat. Alberto Contador.
Ja.
Warum sollte es Carapaz jetzt nicht genauso machen? Das Team wird zu 100% hinter ihm stehen. Mhm. Also wenn der sich, wie du schon sagtest bei Enric Mas, wenn der gut trainieren konnte, dann ja, ist das auch einer fürs Podium. Und letzter Fahrer oder beziehungsweise zwei Fahrer noch von dem Team, die ich nennen möchte, Alexander Vlasov bei Bora Hansgrohe, hat jetzt auch schon bewiesen bei Burgos-Rundfahrt, heute auf der Etappe, war sehr gut schon, also sehr gut in Form, musste ja beim Giro krankheitsbedingt raus, bei der Tour nicht dabei gewesen und noch von dem Team Kian Uytebroeks.
Den hätte ich, also habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, den Namen. Ah, hier, Tour de Louvain. Okay.
Es ist im Prinzip, also ja gut, in Belgien ist es gefühlt jeder, aber sagt man ja immer, der neue Remco, wobei Remco ja noch selbst gar nicht so alt ist.
Ich wollte gerade sagen, also da machst du den Remco schon zum Opa, da hat er noch nicht mal seinen Vater zum Opa gemacht. Wie alt ist er, Evenepoel? 23, also er ist der neue Evenepoel. Ja.
Ja, aber es ist, gilt ja im Radsport neben dem Juan Ayuso vielleicht als für die Rundfahrten als das größte Talent. Der hat jetzt auch in diesem Jahr schon bei der Tour de Romandie verdammt stark und ist jetzt, glaube ich, sogar seine erste Grand Tour. Wird man mal sehen, wie weit er da kommt.
Mhm. Aber dann haben wir ja schon einen bunten Strauß an Fahrern, denen wir viel zutrauen, was ja für die Spannung immer nur sehr gut sein kann. Und wer weiß, wer da jetzt noch nominiert wird, den wir noch gar nicht.
Wie siehst du die Chancen von Geraint Thomas und Team Ineos?
Also was habe ich beim letzten Mal? Ich hatte doch irgendwas gesagt, wenn der und der, dann mache ich das und das. Weiß ich gar nicht mehr, ist da nicht eingetreten. Also wenn Sergi da nochmal einen abschießt, dann weiß ich nicht. Nee, es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde jeden Tag einen Rad schlagen vor Freude, wenn Gerald Thomas eingreifen könnte. Aber ich glaube, leider Gottes. Und definitiv, er gehört zu den zwei Fahrern, wo ich so drauf gucke und mit dicken, fetten Daumen drücken, für sie da bin. aber ich glaube einfach, dass diese ganze Saison, also er ist nicht mehr in dem Alter, in dem man so viel, in dem er das alles verkraftet, so einfach. Ja, also er hat 47 Renntage, er ist gefahren Down Under, Katalonien-Rundfahrt, Tour of the Alps, den Giro d'Italia, Polentour jetzt noch. Es würde mich so unfassbar freuen, wenn er vorne eingreifen könnte, ne? Und vielleicht wäre das auch so, wäre das nochmal ein Abschluss für seine Karriere mit dickem, fetten Applaus. Ich werde, glaube ich, so schnell nicht vergessen, wie er für Kev in Rom den Sprint angefahren ist, da, wie viele Freunde er sich damit nochmal gemacht hat. Aber ich glaube, es reicht nicht, leider. Ich hoffe, er hört es jetzt auch nicht. Er gehört zu den zwei Fahrern, vielleicht kommen wir da schon mal drauf, die Fahrer, oder biegen wir dahin ab. Welchen Fahrern wir die Daumen drücken? Also ich sage ganz klar, Gerald Thomas, drücke ich die Daumen. Und weil mein Herz so ein bisschen für das Team schlägt und ich ihm nach dem Kniebruch da jetzt auch nur das Beste wünsche, Carapaz, das sind so die zwei, denen ich die Daumen drücke ein bisschen. Wer ist das bei dir? Also wir reden jetzt nur darüber, wie wir Daumen drücken, ne? Nicht wovon wir ausgehen, wer es gewinnt.
Würde ich auch fast sagen, Carapaz und gut, Fahrer, den vielleicht nicht viele auf der Rechnung haben, der jetzt aber auch zumindest in der Startliste steht, Damiano Caruso, der auch schon auf dem Podium beim Giro war.
Hm? Ja, klingt, ist für mich okay, kann ich mitleben. Ja, und wer macht es? Müssen wir ja auch zumindest, warte, ich muss
denke, kurz... Roglic.
Wirklich? Okay. Ich muss mir kurz notieren. Bevor ich das vergesse, das schreiben wir immer noch rein ins Dokument, dass wir es auch festgehalten haben.
Ich denke auch Roglic, weil...
Top 3 machen wir immer. Roglic?
Roglic, Evenepoel und dann nehme ich noch Ayuso.
Schwierig. Ich sage, glaube ich. Ich sage, glaube ich, Vingegaard. Mit dem ganz, ganz, ganz einfachen, unschönen und profanen Grund. Irgendwann hat Roglic sich immer noch mal auf die Nase gelegt. Ich glaube, Maas. Ich weiß nicht, warum ich, was ich diese Saison mit Enric Maas habe, aber irgendwie, ich glaube, der hat sich gut erholt. Und Evenepoel wird Dritter. Du hast mich eben davon überzeugt, mit den langen Anstiegen, schweren Anstiegen, hoch geht's. Und auch, dass er beim, das Zeitfahren war überragend, aber es gibt nicht so viel Zeitfahrkilometer und dass er beim Straßenrennen dann nicht so gut da, also ne, Fünfter, Sechster geworden ist. Vielleicht, ja, klar, vielleicht hat er es abgeschenkt, aber vielleicht hat er auch nicht die Form. Dementsprechend, er kommt noch knapp aufs Podium. Ganz knapp schlägt er Carapaz, aber ich glaube nicht, dass er siegen wird. Und Vingegaard wird eher so ein Sieger aus Verlegenheit, der es auch eigentlich gar nicht so richtig wollte, aber dann doch, und weil Roglic war einfach die Nummer 1, er stürzt und unterstützt ihn dann, aber es wird so eine ganz theatralische Nummer, die wir dann 2024 auf Netflix sehen. So ist mein Tipp.
Klingt plausibel.
Plausibel erklären können wir das alles, aber hinterher wird es doch anders sein. Ich freue mich jetzt noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, das wird eine tolle Rundfahrt.
Zumindest beim Giro hatte ich richtig getippt.
Ja, stimmt. Und hatten wir nicht den Sieger auch bei der Tour richtig getippt mit Vingegaard? Weiß ich nicht mehr, müsste ich nochmal nachgucken. Ich gucke es bis zur ersten Sendung mal nach, mache ich mal hier so eine kleine Auswertung. Ich glaube, aber naja, egal. Machen wir noch den Punkt Sonstiges?
Ja.
Fliegen wir da mal eben durch, was sich da angesammelt hat. Hier eine kleine Kapitelmarke setzen. Die Transfers. Sehr gut. Latest UCI-Transfers. Also wer fährt wo jetzt? Hab eben noch mal eine Meldung gesehen. Das Zweifach. Also UAE hat, glaube ich, die Geldbörse relativ weit aufgemacht, ne?
Die haben auf jeden Fall zum Beispiel jetzt Pulit verpflichtet.
Ja, ich habe die Theorie einfach, der wollte mal auf einem schönen Rad sitzen. Und
nicht auf so einem blauen.
Nee, der wollte mal was Außergewöhnliches haben, aber so ein bisschen was, weil es so ein Specialized, da fährt halt Gott und die Welt mit. Aber so ein Colnago, das ist doch, da hat er mal was Besonderes. Ah nee, doch, der fuhr doch bis jetzt auf Specialized, ne? Ja, nicht, dass ich irgendwie einen Schmarrn erzähle.
Ja.
Und, ach so, nee, blau, jetzt verstehe ich den Gag. Aha, sehr gut. Hat ein bisschen gebraucht bei mir, sorry. Vielleicht hat er dann auch andere Pedale. Ne? Vielleicht haben die anderen Pedalausrüster und das geht dann auch alles einfacher. Ich glaube, ne, ich bin immer ein großer Freund davon oder sage oft genug, wäre schön, ist schön, wenn Fahrer mal auch mal ins Ausland gehen, mal was anderes sehen, als nur das, die Komfortzone ein bisschen verlassen und so weiter. Deswegen, freut mich für ihn. Ich meine, er hat ja hier sein Umfeld in der Kölner Umgebung, wird ja das Gleiche bleiben und er hat dann immer noch seine Kumpels hier und die ja auch verstreut sind auf andere Teams. Insofern alles gut. Kann es sein, dass bei dir, hakt bei dir auch Pro-Cycling-Stats oder ist es mein Internet, was kaputt ist? Naja, gut. Vielleicht müssen
wir. Ja, also wenn man jetzt mal ein paar Transfers rausgreift, natürlich, was jetzt dann heute am Donnerstag noch bekannt wurde, dass Pascal Ackermann zu Israel Premier Tech wechselt.
Ja.
Für ihn gut, kriegt er wahrscheinlich die Chance, die Tour de France dann mal zu fahren, wo ihm ja noch ein Etappensieg auch fehlt und auch mehr Chancen wieder auf eigene Karte zu fahren. Das jetzt bei UAE hat man doch gesehen, trotz des Etappensieges beim Giro war oft auf sich alleine gestellt, hat dann mit Michael Schwarzmann wieder einen vertrauten Sprintanfahrer, sag ich mal, an seiner Seite, der auch von Lotto Destiny kommt. Dann ein Transfer, der auch für viel Beachtung gesorgt hat, Daniel Felipe Martinez, der zu Bora Hansgrohe geht. Mhm. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei einem Punkt, den ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, das Team Ineos Grenadiers. Also die geben viele Fahrer ab, sage ich mal. Also die haben jetzt beispielsweise einen Daniel Felipe Martinez abgegeben an Bora. Dann geben die einen Ben Tullett ab an das Team Jumbo Visma. Dann Pavel Sivakov geht zum Team UAE. Ja, also Theo Geo Gegenhardt geht zum Team Lidl Track, auch einer der Top-Transfers. Und geholt haben sie noch keinen. Also ich frage mich, was, wo wollen
mit,
die hin?
Mit was wollen die starten?
Da gab es ja auch zwischendurch dann mal die Gerüchte, also die da auch aus Seiten des Beraters von Remco Evenepoel gestreut wurden, dass er eventuell die Mannschaft verlassen konnte. Und da waren so, soll es Kontakt zu 4, 5 Teams gegeben haben. Die heißeste oder das heißeste Gerücht war immer, dass es Ineos sein könnte, die, also auch wenn man sich das rein logisch überlegt, A, dieses Geld hätten, um ihn aus seinem Vertrag rauszukaufen und B, auch dann sein Gehalt stemmen könnten.
Mhm. Bora war doch auch im Gespräch, ne?
Bora war auch im Gespräch. Sehe ich jetzt aber nicht so realistisch, weil das wäre, wenn dann eine projektbezogene Sache, ähnlich, denke ich, wie bei Sagan damals, dass der Radsponsor mitkommt, also dass das über Specialized läuft, aber ich glaube nicht, dass Specialized so ein Projekt nochmal stemmen kann aktuell. Und von daher, Ineos, ja, hat sich aber für mich dieses Gerücht mit Evenepoel auch schon wieder so ein bisschen überholt, weil ja jetzt auch bekannt wurde, dass Mikel Landa zu Sudal Quickstep gehen wird. Und das ist ja schon ein eindeutiges Zeichen, dass man voll auf die Karte Grand Tours setzt, wenn man so einen Fahrer, sag ich mal, für Remco Evenepoel verpflichtet.
Das war doch auch, Landa war auch so eine Geschichte, da, wo wirklich jeder so, hä, was? Also war schon ein bisschen komisch, oder? Also habe ich nicht so.
Naja, auf der anderen Seite musste sich halt der Fahrer jetzt überlegen, ist auch in einem gewissen Alter, ich weiß nicht wie alt er jetzt ist, 33, 34. Jetzt hat man gesehen, die letzten 1, 2 Jahre reicht halt nicht mehr, um ja bei einem 3-wöchigen Rundfahrt aufs Podium zu fahren. Ist die Frage. Also wahrscheinlich wird ihm dann Patrick Lefebvre da auch ein bisschen besser bezahlen, als er jetzt bei Bahrain Victorious vielleicht gestellt ist. Und warum dann nicht? Am Ende der Karriere so nochmal einem anderen zu einem Tour de France-Sieg verhelfen, vielleicht sogar.
Ich habe ja noch eine andere Liste gefunden. Ich weiß nur, firstcycling.com habe ich noch nie gehört. Ich habe jetzt nur einfach mal, weil ProCycling jetzt gerade spinnt. Und da kann man das ganz schön auch so sortieren. Also, ne, Ineos hat wie Sivakov, Gegenhardt, Ben Tullet. Daniel Martinez. Ich sehe aber auch, also Jumbo Visma hat ja auch, ach nee, die sind dann auch verlängert. Hä? Okay. Naja, die Verlängerungen stehen dann, glaube ich, ja auch genauso gleich. Die haben nur Archie Ryan abgegeben an Education First. Hat sich denn eigentlich schon, fällt mir da in dem Zusammenhang, weil ich habe es nicht mitbekommen, was ergeben für Caleb Ewan? Der ist doch auch wahrscheinlich ganz weit oben auf der Liste an Fahrern mit einem neuen Team suchen.
Also der hat ja noch einen Vertrag, glaube ich, für 2024.
Ja, aber da sind wir beide, gehen wir nicht davon aus, dass der erfüllt wird.
Nee, weiß ich nicht. Also ist die Frage, also da gibt es jetzt aber keine aktuell heißen Gerüchte. Mhm. Was ich so, also wo ich die Transfers gut finde bislang, bei Lidl Track, da merkt man, da ist jetzt ein neuer Sponsor eingetreten, der viel Geld investiert. Und das Geld wird also auf den ersten Blick sinnvoll investiert. Die haben jetzt einen Jonathan Milan geholt, der beim Giro eindeutig der schnellste Sprinter war. Die haben den Theo Geoegenhardt geholt. Das ist für die Grand Tours, also beim Giro war er ja auf dem Weg, sage ich mal, bis zu seinem Sturz, eventuell sogar das Ding zu gewinnen wieder.
Patrick
Konrad haben sie geholt. Mhm. Ja, also das sind schon sehr sinnvolle Transfers. Also man ist da sowohl, sage ich jetzt mal, für die Rundfahrten gut aufgestellt. Dann haben sie einen Andrea Bagioli geholt, einen Simone Consani, also zwei eher schnellere Leute noch, die da auch Milan in den Sprints unterstützen können. Also von daher finde ich das schon eine gute Transferpolitik, was die bislang machen. Muss man natürlich sehen, wie sie es dann letzten Endes umsetzen. Aus deutscher Sicht vielleicht noch interessant, also so ein paar Transfers. Marius Meyerhofer geht zu Tudor Pro Cycling Team, also weg von DSM Firmenich, auch da wieder interessant zu sehen. Auch so ein kleiner Exodus bei der Mannschaft, die ja, einige Fahrer abgeben. Leknessund geht da beispielsweise zu Uno X, Dann haben sie Meierhofer abgegeben. Dainese geht auch zu Tudor. Ja, also das sind einige Fahrer, die da weggehen. Dann haben wir aus deutscher Sicht noch
Kanter?
Max Walscheid.
Okay.
Max Walscheid, der zu Jayco geht, von Cofidis.
Mhm.
Ja, also für die Klassiker vielleicht für ihn persönlich auch noch eine kleine Weiterentwicklung. Also er war dieses Jahr bei Paris-Roubaix schon sehr gut und passt da auch voll rein, sage ich mal, in diesen Sprintzug von Groenewegen. Wen haben wir noch?
Ich hatte gerade eben noch erwähnt, war das Max Kanter von Movistar nach Astana?
Ja, genau. Also das ist auch, ist mir auch aufgefallen, Mannschaft Astana tut sich so ein bisschen was.
Ja, ganz komisch, ne? Also ich weiß auch nicht, was ich von dieser Mannschaft, also wirkt auf mich immer noch so ein bisschen gewürfelt.
Absolut, also die Neuzugänge passen jetzt nicht irgendwie in eine Reihe, also die haben Max Kanter verpflichtet, Ide Schelling von Bora Hansgrohe und Anton Czarnik von Uno X Pro Cycling Team sind jetzt drei Fahrer, die ich auf den ersten Blick nicht in irgendeine Reihe einordnen würde. Max Kanter, ein Sprinter, soll ja da auch bei den Sprints helfen, wurde da offiziell von Vinokourov verkündet. Ist die Frage für wen, macht der jetzt Kev noch ein Jahr weiter oder...
Wenn das am Ende mal rauskommt, immer gerne.
Oder haben sie einen anderen Sprinter vielleicht noch in der Hintern? Ich weiß es nicht. Ja, Ide Schelling, Anton Czarnik, kann ich schwer einschätzen, was genau die Überlegung dahinter ist, jetzt die zu holen. Ja, also, aber sie machen immerhin etwas. Also im letzten Jahr hatte man so das Gefühl, da passiert jetzt irgendwie gar nichts auf der Zugangsseite.
Ja. Also das soll als erster Überblick zumindest reichen. Ich finde, dieses Jahr tut sich so bei den Top-Transfers relativ wenig. Also ne, so die, so, naja, okay. Ja,
der Markt ist halt auch da relativ,
ja,
sag ich mal, weil die haben alle noch relativ lange
Verträge. Ja, aber bei diesen Top-Leuten, da ist ja Tao Gegenhardt schon mit einer der prominentesten Namen, die da wechseln. Okay, Mikel Landa, aber auch jetzt mal nicht mehr der allerfrischeste, ne? Aber da tut sich nicht viel, aber darunter tut sich, finde ich, sehr, sehr viel. Und es wirkt so ein bisschen für mich, als wäre sehr viel, es würde sehr viel gewechselt werden im Vergleich zu auch anderen Jahren. Genau. Ja, dann eine wie immer unschöne Sache. Habe ich auch nur so Überschriften lesen, mäßig gelesen. Das Heesmann.
Hessmann
spricht man es aus, okay. Ich hätte es aufgrund. Ja. Hessmann, Michael Hessmann, positiv getestet wurde. Trainingskontrolle, Team Jumbo, also, komisch, also hat man. Sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass das Team Jumbo, wenn es dopen würde, sich so dumm anstellen würde, dass es einen Fahrer bei einer normalen, stinknormalen Trainingskontrolle so auffliegen lassen würde. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, also glaube ich nicht oder kann ich mir wenig vorstellen, dass es wieder so dieses berühmte teamübergreifende, dass dieses Team-Doping wäre. Weiß es aber auch nicht genau. Also kann, ne? Irgendwie gut, komische Nummer.
Fakten sind ja erstmal, dass er einen positiven Test hatte,
ja,
auf ein Diuretikum. Gut, das lässt jetzt wieder viele Spekulationen offen, sage ich mal, weil Diuretikum ist ja eher sowas, was harntreibend ist. Also sprich, sage jetzt mal, wenn jemand eine Absicht hat, irgendwas zu versteuern, dann ist das ein Sekundärprodukt, sage ich mal, was dafür sorgt, dass irgendetwas aus deinem Körper verschwindet. Aber man wird nicht erfahren oder man hat nicht erfahren bislang, was vielleicht eine andere Substanz noch war, die dahinter steckte. Oder ist es nur dieses Diuretikum gewesen? Also da gibt es dann auch verschiedene Erklärungsansätze. Also entweder er hat es bewusst eingenommen oder es ist irgendwie unbewusst in seinen Körper über,
ja,
weiß ich nicht, gelangt. Also,
Zufall,
Ja, lässt sich jetzt viel spekulieren darüber, ja, aber gut, Fakt ist, er wurde jetzt dann erstmal von seinem Team suspendiert, hat da jetzt diese positive Probe abgegeben und ich weiß gerade gar nicht oder beziehungsweise bin da nicht auf dem neuesten Stand. normalerweise ist es jetzt auch so mit dem neuen Gesetz, dass automatisch, wenn du einen positiven Test hast, als Leistungssportler auch immer strafrechtliche Ermittlungen anlaufen.
Ich hoffe nicht, ne? Wer weiß, was von mir nochmal rauskommt. Weiß ich jetzt auch nicht. Das entzieht sich auch meiner Kenntnis an der Stelle. Ich finde, strafrechtliche Ermittlungen klingt immer so hart, aber eine strafrechtliche Ermittlung ist ja jetzt erstmal neutral. Im Sinne von, da kann ja auch rauskommen, dass es nicht das war, was es jetzt zu sein scheint. Ne? Insofern kann das ja in beide Richtungen.
Das ist ja was Gutes, weil halt sozusagen das Ziel ist ja immer
die Wahrheit.
Beziehungsweise wenn du halt die Hintermänner oder die, sag ich mal, wenn es da noch Leute dahinter geben würde, sag ich mal, wenn du die kriegen willst, dann sind natürlich strafrechtliche Ermittlungen nochmal ein viel schärferes Schwert, als es irgendwie ein sportrechtliches Verfahren tun könnte.
Ja, und vor allen Dingen, es kann ja auch bedeuten, dass am Ende des Tages den Leuten mal das Geschäft vermiest wird, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden. Ne? Das wäre ja für alle und immer das Beste. Ne? Auch im Sinne dann für zukünftige jugendliche Sportler und so weiter und so fort. Insofern finde ich das eigentlich eine gute Sache. Warten wir mal ab. Also das klingt jetzt alles für mich so ein bisschen irgendwie komisch. Also so noch nicht.
Keinen richtigen Reim.
Ja, das passt doch nicht.
Das ist jetzt irgendwie ein Fahrer, klar, das ist ein aufstrebendes Talent, Michael Hessmann, aber jetzt nicht irgendwie einer aus der ersten Reihe der Mannschaft. Ist irgendwie so wieder, die UCI gibt 3 Fälle im Jahr bekannt und jetzt hat es ihn dann halt irgendwie erwischt.
Ja, das hast du, das ist ganz gut beschrieben. Und vor allen Dingen natürlich auch jetzt, hast du irgendwie auf dem Schirm, von wann die Probe war?
Also im Juni, 14. Juni eine Trainingsprobe.
Also, dass das so lange dauert, ist schon wieder, finde ich, irgendwie so eine Sache, dass
naja, was heißt, so lange dauert? Also das Ergebnis wird wahrscheinlich schon länger klar sein, aber ich glaube, da gibt es auch datenschutzrechtliche Hürden mittlerweile, dass von der NADA selbst gar nicht mehr die Namen bekannt gegeben werden.
Sportler. Okay.
Natürlich das Team jetzt dann irgendwann gezwungen war zu reagieren. Die konnten es dann halt nicht mehr länger, sag ich mal, verschlossen halten.
Okay. Entschuldigung, eine Sekunde. Musste da gerade mal ein wenig husten. Für mich fühlt sich das immer komisch an, aber wenn du sagst, da gibt es Gründe im Sinne Datenschutz und so weiter, dann
ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, dass er sich selbst dazu irgendwie geäußert hätte. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie er das selbst erklärt. Also es ist natürlich dann immer so ein bisschen. Im Sportrecht ist es dann so, dass der Athlet in dem Falle bei einer positiven Probe seine Unschuld beweisen muss, wohingegen es dann im Strafrecht so ist, dass dir das halt nachgewiesen werden muss.
Ist aber immerhin auch, das muss man ja auch mal sagen, 11. in der Jugendwertung des Giros geworden dieses Jahr. Ne? Also da immerhin, das wirst du ja auch nicht so im Vorbeifahren und
mit Sicherheit nicht, aber es war jetzt keiner aus der ersten Reihe. Ich glaube, erst dann wäre der öffentliche Aufschrei riesig gewesen, wenn es jetzt wirklich einen von ganz vorne treffen würde.
Ja, aber
ist natürlich auch erstaunlich. Ich meine, der letzte positive Dopingfall bei der Tour de France tatsächlich im Rennen war irgendwann 2014 Luca Paolini, der positiv auf Kokain getestet wurde. Also ich will sagen, da ist
Party
schon
Boy.
Auffällig lange nichts mehr passiert.
Was auch Bände spricht. Aber wenn schon, aber rauskommst am Ende immer, ne? Und das weiß jetzt auch der Ex-Arzt von Team Sky, der jetzt für 4 Jahre gesperrt ist. Ich frage mich immer, was macht so eine Sperre für so einen Teamarzt wirklich aus? Also darf der sich dem Team nicht nähern oder kriegt der,
ne? Also, der darf halt in keiner offiziellen Funktion arbeiten.
Ja. Wenn du ihn anstellen möchtest, dann wirst du ja wahrscheinlich irgendwie einen Weg finden. Also deswegen finde ich solche Sperren dann immer so ein bisschen albern auch.
Na gut, wehtun tut es ihm dann letzten Endes nicht. Also eher wehtun würde ihm ja irgendwie eine Geldstrafe oder sonst irgendwie was oder der Entzug der Approbation.
Genau, dann und das und vor allen Dingen, ne, wenn ich das hier sehe, nach Angaben der russischen Anti-Doping-Agentur geht die Sperre rückwirkend und endet am 21. Dezember 2024. Insofern, realistisch betrachtet, hat er jetzt anderthalb Jahre Sperre. Es sei denn natürlich, er muss jetzt sein Gehalt für den Zeitraum zurückzahlen oder. Ja, es wirft dann halt im Nachhinein doch noch ein anderes Licht vielleicht so ein bisschen oder leuchtet Ecken aus beim Team Sky, die diesem Team zugeneigte Menschen vielleicht gar nicht so genau ausgeleuchtet haben wollen würden. Um es so sehr kompliziert auszudrücken.
Ja gut, auch einerseits muss man natürlich sagen, dass das jetzt nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Mannschaft stand, jetzt diese Sperre, worum es da ging, war ja diese Testosteron-Gel-Lieferung ans Velodrom in Manchester, wo er ja primär in der Funktion als Arzt bei British Cycling, also beim britischen Radsportverband war. Er war natürlich gleichzeitig auch tätig für das Team Sky und hat da ja gewisse Sachen koordiniert und in England ist es natürlich eine viel größere Nummer, also dieser Prozess wurde medial öffentlich ausgeschlachtet, weil in der Urteilsbegründung heißt es ja auch, dass sich dieser Richard Freeman in ein Muster von Lügen verstrickt habe, um seine Handlungen zu vertuschen. Also da wurden wirklich die absurdesten Sachen in dem Prozess aufgetischt. Er hat dann den einen Trainer, den Sutton, beschuldigt, er hätte sich das Testosteron irgendwie zu seiner Potenzsteigerung bestellt und der hat dann das natürlich dann gleich zurückgewiesen und sein Laptop, also von diesem Dr. Freeman, ist auch irgendwie unter ominösen Umständen verschwunden. Da sind viele Sachen, wo man ja sich denkt, das stinkt irgendwie alles zum Himmel, was da abgelaufen ist und es ist so, ja, ein, ich finde, das kommt, A, kommt dieses Urteil viel zu spät, weil das jetzt schon völlig von der öffentlichen Bildfläche verschwunden ist. Diese Sky-Ära liegt gefühlt ja 10 Jahre zurück.
Ja, also, die Verbindung Ineos-Sky können halt Leute wie wir noch so aufrechterhalten, aber ja, viele andere noch nicht. B, es kommt jetzt eine Woche nach der WM, wo ich dann auch denke, die Meldung lag jetzt aber auch bestimmt 2 Wochen dann im Schrank irgendwo, oder? Finde ich.
Das mag sein, ja. Und natürlich, also was natürlich auch in dem Licht ein bisschen anders erscheint oder worin viele das auch in Verbindung bringen, ist diese Jiffy-Bag-Lieferung während der Dauphiné 2011 war es, meine ich, wo auch der spätere Toursieg von Bradley Wiggins so ein bisschen ins Zwielicht geraten war, was natürlich jetzt auch außerhalb der Insel, sage ich mal, aus den Köpfen der Leute schon längst raus ist und viele das gar nicht mehr miteinander verknüpfen können. Also von daher, nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen wieder ein kleines Manko, sage ich mal, in der Sky-Ära.
Du hast einfach mal wieder irgendwo in der Süddeutschen dann in dem Fall auch die große Meldung. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir im Freundeskreis, die nicht radsportaffinen Menschen, die lesen dann halt immer nur, also ne, die kriegen dann hier, wie heißt die Überschrift, ne, die blättern halt durch die Zeitung und lesen dann, ja, das war jetzt nicht die Süddeutsche, sondern das hatte ich dann eben doch irgendwo, die lesen dann hier bei Hess, ne, Radprofi nach Dopingprobe suspendiert. Das bleibt hängen, dann bleibt als nächste Meldung hängen, wie hieß es denn hier, ich habe es gerade eben aufgehabt, ja, da blättern jetzt, ne? Also Radprofi nach positiver Dopingprobe, britischer Radsportarzt für 4 Jahre gesperrt, ob das jetzt rückwirkend ist oder wie auch immer, ne, ist ja voll egal, ne, dann nochmal früherer Arzt des britischen Radsportverbandes gesperrt, es wirft einfach kein gutes Licht auf den Radsport mal wieder. Ne, und wie lange das her ist und dass das vielleicht sogar in einer ganz schon fast anderen Ära war und so, das so differenziert nehmen wir das wahr, ne? So differenziert nehmen Leute wie wir solche Meldungen insgesamt.
Ja, oberflächlich gesehen ist es natürlich, ja, sag ich mal, macht es keinen Unterschied für Menschen, die sich wenig mit dem Radsport befassen,
ja.
Ob das jetzt 5 Jahre zurückliegt, die lesen dann halt nur. Oder ob es denn jetzt ist, die lesen halt nur die Schlagzeile, vielleicht maximal noch den Teaser und da bleibt es halt hängen, wie du schon sagst.
Mhm. Ja, und das ist das Traurige, ne? Oder das sind dann so Gespräche oder Vorwürfe ist jetzt das falsch, aber das sind so Sachen, wo wir uns dann wieder mit rumbeschlagen müssen bei der nächsten Party, ne? Wo dann wieder jemand sagt, ja, ach, guck mal, hier, was ist denn jetzt mit den Engländern auf einmal wieder? Das ist, Alter, das ist 10 Jahre her, ist jetzt wieder aufgekommen und naja, wie viel da so dran ist, ja, das finde ich immer das Traurige daran. Ne? Also, dass das so, wie soll ich sagen, ja.
Ja, aber wenn man es mal so sieht, also was in dem Urteil oder beziehungsweise in den Meldungen so ein bisschen zu kurz kam, fand ich, also das waren halt 30 Beutel Testosterongel, die der bestellt hat. Also das war jetzt nicht mal eben irgendwie ein Versuch, sage ich mal, um da vielleicht an sich selbst mal so eine Medikation auszuprobieren, sondern da muss ja schon richtig was dahinter gesteckt haben.
Ja, es ist nicht das eine Gramm Kokain, was der eine Fahrer sich da während des Giros reingepfiffen hat damals. Ja, das ist systemisch dann schon. Da bin ich völlig bei dir. Ja, hören wir doch mit sowas Unschönem auf, ne? Nein, muss halt auch gesagt werden, ne? Ich finde, das gehört auch dazu, dass wir solche Meldungen nicht liegen lassen. Aber ich finde, wir sollten aus der Sendung rausgehen mit dem schönen Ausblick auf eine Rundfahrt. In 9 Tagen fängt die Vuelta an. Und das ist doch viel schöner. Und seit Jahren gab es bei der Tour keinen Dopingtest, positiven Dopingtest mehr, habe ich heute gelernt. Deswegen, es wird ja nicht mehr gedopt. Das war ja früher. Habe ich gerade gehört, dass da hinten irgendwo das Wort hat jemand naiv gesagt. Naja. Nee, wir freuen uns auf die Tour, auf die Vuelta. Unsere Tipps sind abgegeben, freuen uns natürlich über jeden Kommentar, der irgendwo uns sagt, hey, das denke ich. Gebt Kommentare ab, wie euer Podium aussehen wird und ja, wir melden uns dann so innerhalb der ersten Vuelta-Woche, sage ich mal vorsichtig. Wenn alles normal läuft, wenn ich natürlich noch 3 Wochen Urlaub geschenkt bekomme und einen Startplatz bei den Badlands kriege, dann sieht alles anders aus, aber das glaube ich nicht, dass das eintreten wird. Thomas, dir noch eine schöne Vuelta-Vorbereitung. Ich hoffe, es wird nicht so stressig.
Und, nö, das wird schon alles seinen Gang gehen.
Sehr gut. Und dann sage ich dem Rest, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und fahrt schön viel Rad. Tschüss.
Tschüss.